Du kennst das sicher, du willst deinem Hund etwas Gutes tun. Noch ein Snack hier, noch ein Spielzeug da und schon kommt da einiges zusammen. Und genau deshalb lohnt sich ein Blick zu Fressnapf. In teilnehmenden Märkten sind nämlich dauerhaft über 500 Preise reduziert. Das heißt für dich, mehr einpacken, weniger ausgeben. Egal, ob hochwertiges Trocken- oder Nassfutter, Snacks, Spielzeug oder ein gemütlicher neuer Liegeplatz. Vom Welpen bis zum Senior, für jede Lebensphase ist bei Fressnapf was dabei. Es ist einfach schön, seinen Hund zu verwöhnen und bei Fressnapf geht das jetzt zum dauerhaft reduzierten Preis. Wenn du deinem Vierbeiner also mal wieder eine kleine Freude machen willst, schau in teilnehmenden Märkten vorbei und entdecke dort die dauerhaft reduzierten Preise. Mehr Infos dazu findest du in den Shownotes.
Herzlich willkommen zum Trierkonzept 182. Heute wieder mit Gast. Eigentlich sollte es mehr oder weniger nur ein Race Recap vom Ironman Texas werden, weil das tatsächlich wohl vielleicht sogar das bestbesetzte Rennen des Jahres war oder auch wird. Dann haben wir aber doch eher so einen Ausblick über den Profisport oder die Ansichten eines Triathlon-Profis auf die Gesamtsituation bekommen.
Und, ja, gut oder? Zusammengefasst. So kann man sagen. Ja.
Und am Ende noch so ein kleiner Trainingshack, wie ihr alle eure Laufperformance auf ein ganz neues Niveau bewegt. Also es lohnt sich definitiv. Es lohnt sich definitiv dran zu bleiben. Und es war einfach auch der Situation geschuldet, dass Nick morgen das Mallorca 312 fährt. Eine relativ kurze Episode für unsere Verhältnisse. Und wir haben auch wirklich gar nicht über die Mallorca 312 gesprochen. Das müssen wir dann nächste Woche
machen. Fangen wir auch nicht an, Nils, jetzt rein hier in die Werbung, weil ich muss zum Buffet. Ich muss Carbs loaden. Das ist Carbon jetzt. Ja. Aber du hast super zusammengefasst. Rein in die Werbung.
Rein in die Werbung und dann rein in den Chat.
Kurze Werbung.
Und in der Werbung Nils in Silence, unser Presenter heute. Und ihr kennt das Spielchen schon, in silence.com oder Link in den Shownotes. Und mit dem Code PUSHINGLIMITS, alles kleingeschrieben, bekommt ihr 15% Rabatt auf alles außer bereits reduzierte Artikel. Und das Ganze ist gültig bis zum 10.05. Also natürlich schnell sein. Und es gibt neue Ultralight Socken und eine neue Kollektion und natürlich in diesen Socken Platz 2 Martin van Riel. Also approved, die Dinger sind schnell und sehen gut aus und ihr kriegt sie natürlich matchend zu all euren Laufschuhen. Da ist in Silence immer ultra stark drin, dass sie genau die Trendfarben der Laufschuhe immer parat haben und ihr matchy-matchy mit Laufschuhen unterwegs sein könnt. Also unsere absolute Sockenempfehlung, checkt die einfach aus und Style, schnell, Rabatt, geht direkt drauf, ballert den Warenkorb voll und kauft mal wieder ein paar Socken. Sortiert mal die alten, dreckigen aus, die schon so 3-4 Monate zu lang liegen. Ich wette, da hast du auch ein paar von, Nils.
Ich glaube, das Fass machen wir jetzt nicht auf. Wenn Anna den Podcast hört, dann werde ich im wahrsten Sinne des Wortes mit Socken überschüttet. Aber nee, wenn ihr den Style eines Martin van Riels oder auch einer Laura Philipp haben wollt, dann checkt in Silence aus. Denn es sind nicht nur coole Socken, sondern auch Cappies, Fischerhüte und Sweater. Also die Kollektion wird immer größer. Und ja, checkt es aus und nutzt den Code, den Nicky Boy euch genannt hat.
Pushing Limits, alles kleingeschrieben, Links in den Shownotes und jetzt hier rein in den Podcast.
Werbung Ende.
Ja, ich gehe jetzt. Ja, aber wir haben verschoben, weil, also die Ruhetage verschoben, habe ich dann gefragt, ob er das machen kann, damit ich Samstag einen Ruhetag habe, wo Jana quasi auch frei hat. Und dann habe ich jetzt Dienstag, Samstag Ruhetage statt Montag, Freitag. Und deswegen ist quasi jetzt Freitag der neue Donnerstag.
Und damit sind wir drin im Triathlon-Chat.
Der Trainer war jetzt wirklich verwirrt, weil Fred hat gerade erzählt, dass er heute noch 6,5 Stunden trainieren muss. Und dann wollte ich nämlich gerade sagen, heute ist doch Freitag. Und da kam dann die Erläuterung von Fred. Also kann man sagen, dass du jetzt eigentlich, oder Dan hat für dich eigentlich so einen Altersklassenplan gebaut, weil da geht es auch immer darum, am Wochenende Zeit für die Familie zu haben. Und damit das dann alles einfach einen Tag nach hinten geschoben, damit die Family am Samstag oder am Sonntag frei hat.
Genau.
Okay.
Gut. Perfekt gemacht.
Fred, sensationell, dich wieder mal am Mikro zu haben. Ich weiß nicht, ob du den Chat gehört hast. Wir haben ja telefoniert und ich glaube, wir müssen gleich auch noch kurz natürlich ein bisschen auf das Männerrennen vom Ironman Südafrika eingehen, weil du da echt gefehlt hast. Ich habe dir auch das Bild geschickt von diesem Ironman-Zeichen, wo dein Name drauf stand und du wurdest sogar am Rennmorgen mit der Startnummer 4 announced. Da hatte ich dann, da hatte ich dann wirklich, ja, da hatte ich echt so ein, am Strand war halt richtig geile Stimmung und dann With the Start Number 4, Freight Funk from Germany. Und da dachte ich so, oh, das wäre schon richtig, richtig gut gewesen. Aber ja, wir wissen, glaube ich, alle mittlerweile, dass du, ja, warum du nicht dabei warst und dass du nicht dabei warst. Du hast mir das erzählt, dann habe ich das Nick erzählt und du hast mitbekommen, das kleine Scheißerchen wollte es im Triathlon-Chat announcen, ohne dass du es bekannt gegeben hast.
Ja, das wäre auch nicht, wär jetzt auch nicht so schlimm gewesen. Ich meine, ich habe ja
dann siehst halt, ihn jetzt, siehst
am, Tag, am Tag später oder so habe ich ja, glaube ich, dann eh gepostet, dass ich nicht starte.
Ja, aber ich muss dazu noch eine Anmerkung geben, weil da hat, das ist mir hinterher aufgefallen, das hätte falsch ankommen können. Ich habe ja gesagt, dass du in Neuseeland geplant ausgestiegen bist. Und das war natürlich nicht in dem Sinne, dass du schon von Anfang an gesagt hast, ich fliege um die halbe Welt, um dann nach 10 Kilometern auszusteigen. Was es natürlich heißen sollte, war, dass du bewusst ausgestiegen bist, dass du in dem Moment, wo ihr halt merkt, das wird nichts mit der Quali oder die Vorbereitungszeit war doch zu wenig, um den Slot zu holen, dass du dann nicht das Risiko eingehst und den Wettkampf durchziehst und dann müde weiter in die Saison gehst, sondern dass ihr dann ganz bewusst gesagt habt, dann hörst du auf, um dann halt die Saison entsprechend weiter zu gestalten. Das war mir noch wichtig. Nicht, dass es bei irgendjemand falsch ankommt. Denn mittlerweile, Nicky Boy, Fred, du hast es wahrscheinlich auch schon erlebt, man sagt dann irgendetwas und sofort wird einem der Kopf umgedreht und man hat es gar nicht so gemeint.
Ja. Hast du direkt Shitstorm bekommen?
Nee, aber ich habe gedacht, oh, wenn das jetzt hier irgendeiner falsch versteht, das ist ja dann auch relativ blöd, weil es ist, man muss es ja schon so sagen. Ich meine, da hängt ja doch ein bisschen was dran und auch bei dir jetzt, ich glaube, du bist da relativ cool mit, aber die Möglichkeit, sich für Hawaii zu qualifizieren, die wird jetzt, denke ich, ein bisschen schwerer. Ist aber, muss man ja ehrlich sagen, geht vielen Deutschen so und ja auch, vielleicht können wir da gleich mal so diesen Switch zum Ironman Texas machen, weil du bist da näher drin dran als wir. Auch Patrick muss doch noch validieren, oder nicht?
Patrick, der muss sich, so, glaube ich, das erste Mal seit 2016 qualifizieren, tatsächlich.
Aber er hat doch vor 2 Jahren Kona gewonnen.
Ja, aber da gab es die 5-Jahres-Regel nicht mehr. Das war das erste Jahr, wo es diese 5-Jahres-Regel nicht mehr gab.
Genau.
Und jetzt muss Patrick sich wirklich das erste Mal seit 2016 muss er sich qualifizieren und er startet ja auch in Rot. Das heißt, bei Patrick bin ich auf jeden Fall auch gespannt, wie er das machen wird, weil so zum Beispiel jemand wie Strati, der startet ja nicht in Rot, ja wahrscheinlich in Frankfurt, da hat er auf jeden Fall dann nochmal die Chance und einige andere auch, aber klar, wenn man in Rot startet, so wie ich halt auch, dann ist es natürlich ein bisschen schwierigere Angelegenheit, noch mit dem Quali-Rennen da noch eins unterzubekommen.
Lass uns das mal kurz direkt einmal sauber aufrollen, alles, was wir jetzt gerade über die Quali so schön reden hier. Wir haben es im Podcast hier schon gesagt, du musstest Südafrika absagen wegen Magen-Darm. Wie lange hast du da flach gelegen und habt ihr dann direkt entschieden, okay, jetzt, klar, Südafrika, es war jetzt so viel und ich hatte gesagt, du hattest 8 Kilo verloren, hast du gepostet, das geht nicht mehr,
ja,
jetzt all eyes
um
6 Kilo. Jetzt all eyes on rot und dann weiter gucken oder wie sieht das Ganze jetzt bei dir aus? Weil wenn wir jetzt über diese deutsche Misere der Kona-Qualis bisher in der Saison sprechen, machen wir es mal an deinem Beispiel fest oder Patrick wird ja ähnliche Möglichkeiten haben dann wie du. Was sind da die Gedankengänge?
Ja, bei mir war es auf jeden Fall so, ich meine, ich hatte jetzt über den Winter jetzt auch nicht so die super, also jetzt nicht so den super langen Winter, wo ich einfach super viel trainiert habe und eine krasse Basis für die Saison gelegt habe. Ich meine, wir sind ja dann schon relativ schnell einfach so in die Rennvorbereitung gegangen vor Neuseeland, um halt dann einfach so eine Peakform hinzubekommen. Das hat auch alles gut funktioniert. Das Problem ist halt, wenn man das so macht, ohne diese Base, dann ist die halt auch relativ schnell wieder weg. Dann reicht es meistens für den Wettkampf aus und danach nimmst du raus und dann, dann ist wie nach so einer Offseason erstmal wieder. Und dann für Südafrika war es ja dann auch, als wir aus Neuseeland zurückgekommen sind, eigentlich nur, ja, ich glaube, 4 Wochen oder sowas, die ich dann eben noch trainieren konnte. Das heißt, da musste ich auch noch auch wieder irgendwie so, ja, relativ all in gehen, so vom Training, um da halt wirklich das Maximale auch rauszuholen. Und ja, dementsprechend fährt man halt das Immunsystem dann auch mal auch so ein bisschen an die Wand und dann geht's halt relativ leicht, dass man sich da auch mal was einfängt. Ich Nies hat es ja auch im Podcast da angesprochen und dann habe ich ich habe eigentlich richtig gut trainiert, auch richtig gut die Form nochmal hochbekommen und habe dann genau zwei Wochen vorher ist da losgegangen, da hatte ich erstmal 2 Tage richtig Fieber, aber so nur Fieber, keine anderen Symptome. Und dann ging es los mit dem Gewichtsverlust. Und normalerweise, also ich hatte es auch noch nie, dass ich es so lange hatte. Meistens hatte ich es vielleicht irgendwie eine Nacht oder noch einen Tag und dann war es vorbei. Und wenn es so gewesen wäre, dann wäre es jetzt auch nicht so schlimm gewesen. Ich meine, dann hat man wieder noch mal ein paar Tage, um sich nochmal zu erholen und dann kommt man wieder rein und dann hätte es mit Südafrika trotzdem noch gut geklappt. Aber es hat halt irgendwie einfach nicht aufgehört und ich hatte es dann wirklich so eine ganze Woche. Und dann haben wir ja ziemlich genau eine Woche vorm Rennen in Südafrika, wo es dann schon wieder so auf dem aufsteigenden Ast war, aber ich halt einfach wirklich eine Woche nichts gemacht habe und halt eben ja 6 Kilogramm verloren habe und einmal mit Jana dann auch Radfahren war, so zum locker bewegen und ich wirklich 100 Watt im Schnitt gefahren bin und das war Hölle. Also es ging einfach nicht, ich konnte nicht mehr fahren. Jana hat mich gedroppt bei jedem kleinen Hügel. Und da habe ich mir schon gedacht, oh krass, ich habe wirklich gar keine Power und keine Ahnung, ob das halt erstmal überhaupt wiederkommt bis Südafrika oder ob es halt überhaupt Sinn macht, da zu starten. Und dann, da war ich mir halt irgendwie echt, ich war halt so hin und her, weil klar wollte ich unbedingt und wusste halt auch im Hinblick auf Rot, es ist jetzt mehr oder weniger die letzte Chance, sich noch für weit dieses Jahr zu qualifizieren. Und habe überlegt, ob ich es halt trotzdem einfach riskieren soll. Aber da habe ich dann den Rat des Coaches zu Herzen genommen, beziehungsweise halt damit dann einfach mal telefoniert und sind alle Möglichkeiten durchgegangen und er meinte eigentlich direkt, es kann schon gut gehen, also klar, kann's klappen, aber dieses Risiko ist es einfach nicht wert. Gerade weil, wenn dann halt auch noch irgendwie 2-3 Tage später wäre ich halt dann eben nach Südafrika geflogen mit der Reise. Wenn man die Reise dann halt auch irgendwie mit 5-6 Kilogramm weniger und ein bisschen weniger Power angeht, das Immunsystem noch schön runtergefahren, dann wer weiß, was man sich da dann noch einfängt und dann kannst du ja natürlich in der Rennwoche jetzt auch nicht mehr irgendwie super viel trainieren, um die Fitness wieder so ein bisschen hochzuschrauben, ohne dass du halt dann irgendwie zu müde am Renntag bist und ja, das war dann einfach Pech und einfach auch ein super schlechter Zeitpunkt für die Krankheit. Und genau, dann haben wir eben den Entschluss gefasst, Südafrika nicht zu machen. Und ja, habe dann eigentlich relativ schnell auch mich mit der Entscheidung ja, abgefunden, weil ich finde irgendwie immer, wenn man kann man halt nichts machen, kann passieren und wenn man weiß, woran es liegt oder dass es halt nicht in seinen Händen ist, dann ja, dann finde ich, kann ich damit eigentlich relativ gut abschließen. Aber natürlich hatte ich auch ordentlich FOMO, als dann das Rennen da in Südafrika ohne mich stattgefunden hat.
Aber du hast ja mit Sicherheit an dem Wochenende dann auch wieder gut trainiert, also jetzt weiß nicht, ob intensiv, aber umfangreich. Hast du dich denn gut gefühlt oder hast du auch da noch so gemerkt, wenn du dann irgendwie, weiß nicht, was du an dem Sonntag dann gemacht hast, hast du dann noch so gemerkt, boah, das wäre heute nicht gegangen oder hattest du womöglich sogar durch die Pause magische Beine und hast die ganze Zeit nur gedacht, oh, eigentlich würde ich jetzt lieber auf dem TT sitzen und 3 Runden um PI drücken.
Ja, ich meine, das eine war, ich war halt dann zu Hause und konnte mich da wirklich. Also erstmal war so, als ich Südafrika abgesagt habe, war im Kopf ja auch erstmal Reset und dieser war ja schon auch Stress, ist dann wirklich erstmal weg. Und da, ich finde, das habe ich dann auch gemerkt, dass da so auch ein kleines bisschen Erleichterung dabei war. Also nicht, weil ich jetzt Südafrika irgendwie nicht starten wollte oder ich da mega Druck hatte, sondern einfach halt, weil ich halt dann eben durch diese Krankheit, wenn ich damit irgendwie, weil das halt dann einfach in meinem Kopf war, Und ich finde, wenn man Ironman, selbst wenn es da gegangen wäre irgendwie wieder und ich in der Startlinie stehe und auch fit bin, habe ich halt in meinem Kopf einfach, ja, ich habe irgendwie so eine Woche nicht trainiert und das Vorbereitung lief halt einfach nicht. Dann hatte ich noch die Verletzung im Winter und keine perfekte Vorbereitung da. Und ich glaube, wenn man mit so einem Kopf beim Ironman in der Startlinie steht, ist es halt auch alles andere als gut. Ich glaube, das fällt dir hinten im Marathon irgendwie auf die Füße, wenn du halt dann wirklich stark im Kopf sein musst. Und ja, dann war das halt irgendwie erstmal so ein bisschen Erleichterung und dann war erstmal so, okay, jetzt all eyes on rot, wirklich. Also bis dahin, abgesehen jetzt von Challenge Samorin, was ich dann noch dazwischen starte, ist wirklich einfach nur Training und Vorbereitung ist rot, also wirklich so alles genau, einfach perfekt auf ein Rennen vorbereiten, was ich jetzt irgendwie gefühlt schon lange nicht mehr hatte. Und ja, darauf hatte ich dann erstmal wieder richtig Bock. Konnte ich jetzt dann wirklich auch, letzte Woche haben wir dann auch im Training erstmal gesagt, jetzt gehen wir erstmal einfach einen Schritt zurück und machen wirklich erstmal ganz ruhigen Einstieg. Die ganze Woche komplett ohne Intensitäten, so hier und da ein bisschen kann ich machen, was ich will, oder halt so fit for fun und ja, habe halt das dann dementsprechend genutzt, um einfach ja viel locker Radfahren zu gehen und auch so das Wetter auszunutzen oder auch mal so ein Run-Hike hier bei mir in den Bergen.
Ja, das wollte ich gerade sagen, das sah geil aus. Kurze Hose, ja, durch den Schnee, so ein bisschen Rocky Balboa-mäßig.
Genau.
Ah, sensationell.
Ja, und auch so ein bisschen Norboy-mäßig, ne? Sind ja auch gute, ja, Voraussetzungen. Genau. Ich meine, ja, das machen die ja auch immer.
Ja, sowas macht mir halt auch einfach richtig Bock. Und es gibt mir halt auch wieder so, ja, gerade so die mentale Energie auch wieder komplett zurück. Und ja, gibt mir wieder so die Motivation, dann jetzt auch auf den kommenden Trainingsblock und dann auf die kommende Saison. Ich meine, die Saison ist jetzt auch eigentlich erst losgegangen, gefühlt sind wir irgendwie schon, ich gefühle schon die Hälfte vorbei, weil schon so viel stattgefunden hat, aber es ist halt immer noch Ende April erst. Und ja, dann bin ich auch noch die halbe Strecke danach nach Wien mit dem Rad gefahren, wo Jana den Marathon gestartet ist. Das waren auch 225 Kilometer, glaube ich, meine längste Radfahrt jemals tatsächlich. Aber halt irgendwo mitten in Österreich, mitten durchs Nirgendwo, ist halt auch richtig, richtig schön gewesen. Und ja, und das, also so Intensität oder so habe ich gar nicht gemacht. Aber dann so hinten raus in der Woche, so im Grundlagenbereich, habe ich mich schon wieder gut gefühlt. Aber wie es jetzt so mit Ironman gewesen wäre, das kann ich nicht sagen. Also, aber ja, ich glaube, mit der Reise zusätzlich eben, wäre das, glaube ich, nichts geworden.
Fassen wir zusammen, du hast clevererweise keine Race Pace gemacht, um es einfach gar nicht zu wissen. Genau. Dann hast du auch kein schlechtes Gewissen irgendwie haben. Aber habt ihr dann auch schon nach Rot jetzt direkt weitergedacht, was es noch für Möglichkeiten gibt? Oder ist es wirklich so jetzt, du hast gesagt, ich kann jetzt eine perfekte Vorbereitung machen, mal endlich wieder so nicht dieses zusammengeschusterte und Zeitdruck, sondern ich habe Vorbereitungsrennen mit Samorin, ich kann einen ordentlichen Trainingsblock setzen und mich dann voll auf Rot fokussieren. Gibt es dann schon eine Idee für nach Rot irgendwo noch die Hawaii-Quali zu holen? Ich meine, es gibt ja dann nur noch ein paar Möglichkeiten. Das war ja so auch die Sache, wo wir über Patrick gesprochen haben, weil der in Rot startet, das wird ja dann ähnlich sein. Strati hat noch die Option irgendwie mit Frankfurt. Also es gibt ja zum Glück noch ein paar Optionen. Das, was du gerade gesagt hast, ist April, ist ja auch so geil. Früher ist die Saison in Buschhütten im Mai losgegangen. Jetzt haben wir April und alle reden schon, es wird schwer. Es haben sich schon ein paar Deutsche haben sich ja noch nicht qualifiziert.
Das Krasse ist ja eigentlich jetzt, also jetzt geht es ja los, dass hier und da die Plätze auch hinterhergeschmissen werden. Also es würde jetzt wirklich immer leichter mit der Hawaii-Quali, weil halt langsam dann mal die ganzen richtig starken Athleten halt auch alle qualifiziert sind. Und ich meine, jetzt in Texas gab es einen Rolldown bis Platz 9 und Frankfurt gibt es ja auch 6 Plätze. Da werden noch mehr Staaten dann, die qualifiziert sind. Da wird es wahrscheinlich einen Rolldown bis Platz 15 oder so geben. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Und ja, es, also vor Rot auf jeden Fall ausgeschlossen. Das war halt natürlich auch nochmal kurz die Überlegung. Gerade so am im Mai ist noch Ironman Lanzarote, da gibt es tatsächlich 3 Plätze, was, finde ich, für das Rennen sehr, sehr viel ist, weil das wird auch nicht so gut besetzt sein, weil das Preisgeld da immer so brutal niedrig ist. Und hat da schon auch kurz mit geliebäugelt, aber irgendwie ist halt dann so von Anfang an der Saison habe ich eigentlich gesagt, so der Saisonhöhepunkt ist immer noch Rot. Klar will ich die Hawaii-Quali da am Start stehen und schon mal Erfahrung sammeln und auch mit einer guten Vorbereitung gutes Rennen zeigen. Aber so in meinem Status der Karriere jetzt gerade so am Anfang der Langdistanzkarriere und ja, habe hoffentlich noch einige Jahre vor mir, wollte ich mich jetzt nie so richtig um die Hawaii-Quali einfach so stressen. Also den Fehler wollte ich nicht machen, dass ich diese Quali hinterher jage. Ich meine, wenn es jetzt eben Neuseeland oder halt dann Südafrika mit zweiter Möglichkeit geklappt hätte, das wäre halt eben perfekt gewesen. Aber wenn nicht, dann ist jetzt erstmal, will jetzt nicht sagen abgehakt, weil ich will es noch nicht ausschließen für dieses Jahr. Aber vor Rot auf jeden Fall nicht mehr, weil dann sagen wir, dafür ist Rot einfach zu wichtig. Da wollen wir eine Top-Vorbereitung. Das wäre mit Südafrika jetzt auch schon auch nicht perfekt gewesen, weil mir halt eben dieser lange Winter fehlt. Weil dann hätte ich mich von Südafrika auch erholen müssen. Und dann hätte ich, ja gut, klar, ich hätte noch so 1,5, 2 Monate gehabt. Also es hätte schon auch gereicht. Aber dann halt, wenn es noch später ist, jetzt irgendwie im Mai nochmal ein Ironman, dann wird es halt mit der Vorbereitung für Rot gar nichts mehr. Und dann mache ich halt irgendwie so ein Rennen mit halber Vorbereitung nach dem anderen. Und jetzt mal lieber wirklich Full Focus aufs Training. Da nochmal einen, dafür, dass ich jetzt auch nicht in Südafrika gestartet bin, geht es auch jetzt nächste Woche wieder in die Sierra Nevada für 3 Wochen wieder mit Jebbe. Das hätte ich sonst auch nicht gemacht. Also im Endeffekt war die Absage für Rot auch besser sogar. da kann ich jetzt noch, habe ich halt quasi einen Monat mehr Zeit, jetzt einfach mich vorzubereiten und da noch mehr rauszuholen und dann wirklich in Rot, in Peakform, Topfit an der Startlinie stehen. Und dann werde ich, sobald ich will, oder wenn Rot dann fertig ist, spätestens am Tag danach, dann werde ich entscheiden, wie es weitergeht mit der Saison 2026.
Aber welche Möglichkeit hättest du noch? Ist denn wahrscheinlich Ironman Kopenhagen? Ich glaube, Kalmar ist Frauenrennen dieses Jahr.
Nee, Kalmar ist, ich glaube, Kalmar ist beides, weil es Pro Series ist.
Okay.
Ist das letzte. Es ist 5 Wochen nach Rot, glaube ich. Und ist Mitte August. Das wäre die, also wirklich auch das letzte Quali-Rennen.
Okay. Also im Grunde genommen, was Rot anbelangt, Entschuldigung, denke ich, der Abstand zu Rot, so dass du die Leistung von Rot ansatzweise nochmal reproduzieren könntest. Was dann natürlich leiden würde, wäre die Vorbereitung auf Hawaii, weil du dann ja wirklich.
Ja, genau, das ist halt, was du angesprochen hast. Das ist halt die Frage, dass man da halt dann wirklich auch genau überlegen muss nach Rot, was macht Sinn, ob es Sinn macht. Ich glaube, es ist eher so ein Ding, wenn jetzt wirklich alles perfekt läuft bis Rot, ich wirklich eine brutal gute Form habe und Rot dann halt auch ein richtig gutes Rennen wird. Ich meine, da ist die Weltspitze am Start. Da sehe ich ja dann auch, wie ich im Vergleich zu der Weltspitze mit einer Topform dann auch bin, wo ich stehe. Und dann sehe ich auch, habe ich jetzt Bock, das auch auf Hawaii irgendwie zu zeigen oder zu probieren. Oder macht es vielleicht mehr Sinn, da jetzt ruhig zu machen und dann nochmal auf den späten Ironman vorzubereiten und direkt zu sagen, 2026 hat es jetzt nicht sein sollen und dann kann man es direkt für 2027 probieren. Also das sind so die Möglichkeiten nach Rot, aber die Entscheidung, wie gesagt, will ich jetzt noch nicht fallen, wirklich erst nach Rot.
Gute Einsichten hier, also oder Einblicke. Also das, ich finde es einmal clever, das sozusagen, und vor allem so habe ich es noch gar nicht gesehen, das Feld in Rot ist einfach krass und das halt für dich zu nutzen und zu sehen, wo stehe ich wirklich jetzt da, sauber drauf vorbereiten und nicht irgendwie so ein Halbgas-Ding wieder und dann zu entscheiden, wie sieht es denn wirklich aus und wenn du weißt, du bist jetzt, keine Ahnung, mit einer Topform irgendwie in Rot am Start und kämpfst dann vorne mit oder du kämpfst halt um Plätze 6, 7, 8, dann weißt du ja auch, okay, wenn ich dann noch einen Ironman mache, irgendwie einen späten und dann eine Halbgas-Vorbereitung für Hawaii, dann werde ich da auch um die Top 10 oder Top 15 fighten, anstatt irgendwie weiter vorne, was glaube ich ja immer.
Ich meine, gut, dein, Top 10 in Hawaii, also dann würde ich das schreiben jetzt.
Ja. Deswegen habe ich noch schnell korrigiert auf Top 15.
Ja, aber selbst Top 15 ist jetzt auch nicht so. Ich glaube, wenn du Top 15 am Ende bist, dann fightest du eh um die Top 10. Also,
ja.
Das wäre jetzt auch nicht. Ich glaube, so wie das Niveau jetzt ist, jetzt auch nicht so schlecht, aber klar, langfristig will man natürlich weiter hoch, ja.
Ja, aber trotzdem, das auch einfach dann zu sehen und dann die Entscheidung darauf zu treffen, finde ich super smart. Und da wollte ich dann die Kurve zu Texas auch kriegen, weil wenn man sich jetzt anguckt, was da war in dem Rennen, was ja eher ähnlich stark besetzt war, würde ich jetzt einfach mal sagen, wie dann wahrscheinlich Hawaii besetzt sein wird und wie jetzt auch Rot besetzt ist. Da einzelne Namen kannst du dann austauschen gegen andere, die jetzt noch gefehlt haben. Aber das sind ja jetzt mal so auf dem Papier die Rennen von der Besetzung, die ähnlich dicht und stark von der Weltspitze besetzt sind einfach. Wie hast du dir das Rennen angeguckt in Texas und wie hast du drauf geschaut? Also ich meine, das ist ja so, dass wenn man sonst immer guckt, ich meine, Nils und ich haben auch schon off the record drüber gesprochen, wenn man sich überlegt, ey, da starten dann irgendwie Fred und Strati, Vize-Weltmeister und dritter Platz 73 WM. Und dann sprichst du davon, ja, Top 15 wäre auch irgendwie voll der Erfolg. So, ne? Das ist ja irgendwie, wenn du dir das überlegst, passt das ja auch nicht 100% übereinander, aber wenn du dir anguckst, wer wo startet und was drauf war, dann passt es halt doch wieder zusammen. Aber wie hast du das Rennen verfolgt und vor allen Dingen auch so die Leistung dann zum Beispiel von Jan und den anderen, die du so kennst, also dass das mal einordnest. Wir haben schon natürlich gesprochen, aber das finde ich interessant, wie du das jetzt siehst in diesem Feld von komplett außen.
Hey, ich hatte, als die Startliste rauskam, habe ich mir auch erstmal so überlegt, so irgendwie alle jagen dann so der Hawaii-Quali hinterher. Dabei kannst du dich auch einfach in Texas melden und dann hast du genau das Gleiche. Da machst du halt irgendwie, kannst du auch jetzt schon mal sagen, so für nächstes Jahr irgendwie, ja, ich mache einfach einen krassen Winter, versuche da im April in Peakform zu sein und dann hast du so Hawaii 2.0 halt einfach in Texas, wenn du halt wirklich so eine Startliste hast. Also es ist ja wirklich fast besser besetzt als jede WM, das muss man schon dazu sagen. Ich meine, wer hat gefehlt? So eigentlich nur Sam Laidlaw und dann am Ende noch Magnus Ditlev, so von den ganz krassen. Aber sonst war ja wirklich jeder am Start und da habe ich mir auch gedacht, okay, es gibt 6 Plätze, da wären richtig viele brutal gute Ironman-Athleten, werden da ohne Platz einfach nach Hause fahren. Und die müssen es dann auch nochmal woanders probieren und da gibt es dann auch nicht endlos Plätze. Also ich glaube insgesamt, dass dieses Jahr sehr viele Favoriten oder einige Favoriten es gar nicht nach Hawaii schaffen werden, weil die dann halt irgendwie tatsächlich die Quali irgendwie nicht schaffen, weil dann starten sie jetzt vielleicht in Frankfurt, da passiert irgendwas oder sie haben einen schlechten Tag und dann war es das mit Hawaii 2026. Also inzwischen ist die Quali fast schwieriger als das Rennen dann auf Hawaii selber. Das ist ja auch so, bei Olympia sagt man es ja auch immer so. So Olympia selber ist dann meistens gar nicht mehr so krass besetzt wie jetzt zum Beispiel irgendeins der krassesten Quali-Rennen, weil es halt einfach eben viele Favoriten dann durch die ganzen Quoten und Verbandsplätze dann gar nicht zu dem Rennen am Ende schaffen. So wird es dann jetzt langsam auch mit Hawaii. Also wird auf jeden Fall von Jahr zu Jahr schwerer werden. Und dann kann man schon wirklich, um sich mit der Weltspitze zu messen, ist natürlich dann richtig cool, wenn man diese Pro-Series-Rennen hat, wo dann wirklich alle am Start sind. Und ja, so kann man das auf jeden Fall auch sehen. Und das Rennen hat dann schon natürlich dementsprechend Bock gemacht zu verfolgen und ich war da auch richtig gehypt. Und saß die ganze Zeit am Livestream und am Tracker. Auch wenn ich den Livestream echt schlecht fand, wenn man so ein Rennen hat mit so einer Besetzung und dann macht Ironman halt so einen Livestream, dann braucht man sich nicht wundern, warum der Sport nicht noch mehr wächst, finde ich. Also da macht Ironman einfach wirklich einen extrem schlechten Job, so mit dem Livestream und so. Ich glaube, Strati war ja auch nie, als er Strati in der Führung war beim Radfahren, das fand ich irgendwann echt lustig. Der war ja, das war ja nie Jan Stratmann, sondern einmal war er Martin van Riel, beim nächsten Mal war er Kasper Stepniak, aber es war wirklich nie Jan Stratmann. Also die Kommentatoren, die kennen wirklich immer ihre Athleten nicht. Und ja, und dann war es natürlich mega krasse Leistungen auch. Also gerade ganz vorne jetzt so eine 2 Stunden 30 Marathon laufen bei dem Kurs. Der hat jetzt auch nicht so einfach ausgeschaut mit den ganzen Ecken. Und bei den Bedingungen, ist jetzt halt so Standard, wenn du halt irgendwie vorne mitspielen willst. Und dann hat Strati ja zum Beispiel an sich jetzt, ich meine, es ist irgendwie eine 2,51 oder so gelaufen. Klar kann er schneller laufen, aber es ist jetzt auch nicht so eine Leistung, die jetzt irgendwie katastrophal ist, weil er ist ja saugut geschwommen, saugut Rad gefahren und dann auch das Dritte irgendwie auf die Laufstrecke oder so. Und hat dann halt irgendwie 20 Minuten kassiert. Da denkt man, ja, schaut er auf dem Papier halt jetzt auch erstmal schlecht aus und er ist auch sicher enttäuscht. Aber an sich war er am Ende des Tages 16. in einem Weltklassefeld im April und ist jetzt auch nicht so, dass es so eine Katastrophe ist und ich glaube, ich eher eine Leistung, wo man gut für die Saison drauf aufbauen kann. Strati ist ja auch so einer, der dann eher, also jetzt nicht im April in Peakform ist und ich glaube, da darf man sich, dann als Athlet muss man das versuchen, irgendwie so ein bisschen ja, das Positive raus mitzunehmen und das gut einzuschätzen, weil man halt eben mit dieser krassen Dichte und den starken Feldern, ich habe es ja jetzt auch bei T100 auch schon oft erlebt, da kriegt man halt oft einfach mal einen auf die Mütze und dann wird's halt mental schwierig und da darf man sich teilweise wirklich nicht unterkriegen lassen und das kann halt wirklich an einem anderen Tag, mit einer anderen Tagesform kann es direkt ganz anders ausschauen und ja, da muss man so ein bisschen die Balance finden und die Leistung da auch so ein bisschen selber so einschätzen, abgesehen so von Platzierung oder Rückstand etc. Weil was so ein Blumenfeld halt gerade abliefert, ist halt, ja, ist schon Wahnsinn.
Kurze Werbung.
Und in der zweiten Werbung Corex, unser Presenter. Und auch da corex.de/pushinglimits und mit dem Code PushingLimits10, PushingLimits diesmal alles groß geschrieben, bekommt ihr 10% Rabatt auf die Corex-Sohlen, egal ob Running oder Cycling. Und Nils, du weißt es, Mallorca 312, Trainingslager. Ich habe mir, bevor ich abgeflogen bin, nochmal schön eine neue Bike Pro zurechtgeschnitten und in die Radschuhe gelegt. Und das ist wieder ein herrliches Gefühl, so eine frische Sohle drin zu haben. Fühlt sich einfach immer sehr, 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 sehr gut an. Und ich will einfach die Corex-Sohlen auf dem Rad nicht mehr missen. Das ist einfach ein Riesenunterschied. Ich habe es jetzt wieder gemerkt, lustigerweise auf der Messe hier. Ich habe gestern Starterlagen abgeholt, kleine Anekdote. Und da habe ich nochmal ein paar andere Radschuhe so verglichen und angezogen. Und da sind ja dann immer die Standardsohlen drin. Und du kannst es einfach nicht vergleichen, ist der Schuh jetzt was für mich oder nicht. Und ich hatte glücklicherweise ja meine Radschuhe an, weil ich mit dem Rad hingefahren bin, um die Startanlage abzuholen, habe dann die Sohle rausgemacht und in den anderen Schuh reingemacht und dann konnte ich es wirklich erst vergleichen, ob der Schuh gut sitzt oder ob ich mich drin wohlfühle und es war direkt wieder so ein heimisch fühlen, sage ich jetzt mal. Also egal welchen Schuh du nimmst, erst reingefühlt, so ein bisschen komisch, kann ich jetzt nicht vergleichen, die Sohle rein und direkt so dieses, ja, der passt.
Klingt immer abgedroschen, aber man muss wirklich sagen, die Bike Pro ist ein absoluter Gamechanger, wie du es gesagt hast. Also ein Schuh fühlt sich halt einfach komplett anders an, wenn er die klassische labbrige Sohle, Industriesohle hat, die in den Schuhen drin ist. Und die Bike Pro gibt dem Schuh halt, dem Fuß halt einfach einen ganz anderen Support. Vielleicht auch noch eine ganz spannende Geschichte oder interessante Geschichte. Ich habe ja erzählt, als ich mit Erwin zurückgefahren bin aus der Ostsee, von der Ostsee und er mich komplett aus den Schuhen gefahren hat. Und er hat tatsächlich den Tipp umgesetzt, den ich gegeben hat, wenn man beim Laufen die Mat hat, in die Radschuhe die High reinzunehmen, um halt noch ein bisschen mehr Support zu haben. Und das hat er tatsächlich gemacht und hat sofort gemerkt, dass er sich mit der Sohle noch besser fühlt als mit der Mat. Also wenn ihr jemand seid, der beim Laufen bei der Run Pro die Mat-Sohle habt, wo ja die Bewegung dynamisch ist beim Laufen und dann beim Radfahren die High benutzt, die ja eher statisch ist, der Druck kommt von oben, könnt ihr da auch nochmal so ein paar Prozent rausholen an Wattage und vor allem halt auch nochmal ein bisschen mehr Support haben. Bei Erwin hat das super gut funktioniert. Also wenn ihr eh darüber nachdenkt, euch eine neue Bike Pro zu holen für diese Saison, weil eure schon vom letzten Jahr ist und ihr habt eine, vielleicht auch von der Low auf die Mat oder von der Mat halt auf die High, lohnt sich definitiv. Aber ich glaube, ja, wir haben genug darüber geredet, dass es definitiv gerade auch beim Radfahren extrem gut ist, die Einlegesohle, die Bike Pro von Curex zu benutzen.
Genau. Curex.de/pushinglimits und Rabattcode pushinglimits10, alles groß geschrieben, für 10% Rabatt. Und hier wieder rein in den Podcast.
Werbung Ende.
Wobei man ja auch sagen muss, das finde ich ganz interessant, wie ist das für dich, wenn du dann so von außen drauf schaust? Also, was wir auf jeden Fall auch mal ansprechen müssten, die Überraschung des Rennens. Also, ich würde sagen, ich glaube, da lagen wir beide auch komplett verkehrt, Nick, oder ich auf jeden Fall, weil ich war wirklich fest davon überzeugt, dass Jelle Gehns ein richtig, richtig gutes Rennen macht. Und ich habe mir extra auch nochmal den Podcast auf dem Rückflug angehört, den All-In-Triathlon, glaube ich, oder All-Triathlon, weiß ich gar nicht genau, auf jeden Fall mit Jelle Gehns und Aaron Royal, diejenigen von euch, die den noch nicht gehört haben, absolute Hörempfehlung, weil ich finde, dass es beides super coole Typen sind. Du kennst sie auch persönlich, Fred, durch die T100-Series. Man merkt, glaube ich, die sind beide auch echt schlau und ich finde es halt auch super spannend in der Episode dann halt auch, wie ehrlich Jelle Gehns ist. Also ist immer ehrlich, aber jetzt halt auch so in diesem Recap vom Ironman Texas zu hören, wie es halt nicht funktioniert hat. Da hätte ich wirklich gedacht, dass er dann ein Ding abfackelt. Patrick, haben wir vorher schon gesagt, das kann in die eine Richtung gehen, kann aber auch genau in die Richtung gehen, die es jetzt genommen hat. Und das ist ja leider bei Patrick oft der Fall, dass wenn es dann nicht läuft, dass dann... Also Patrick ist immer hopp oder top. Entweder er ist ganz, ganz vorne mit dabei oder er kommt halt gar nicht ins Ziel. Böse gesagt, überspitzt gesagt jetzt, aber das war so, da konnte man vielleicht mit rechnen. Wer mich im Positiven brutal überrascht hat, ist Vincent Louis. Also das war wirklich extrem souverän, was der gezeigt hat. Schilder mal so ein bisschen deine Sicht, was so Top und Flops waren, wo du überrascht warst und wo du gesagt hast, damit hättest du nicht gerechnet.
Also das Podium bei ProTrail News kann man ja jetzt so tippen. Immer die Top 5, beste Schwimmen, beste Rad, beste Laufleistung und so. Das Podium bei den Männern habe ich komplett richtig getippt.
Oh, krass.
Mit Blumenfeld, Van Riel und Stornes.
Geil.
Dann auf 4 hatte ich, glaube ich, genau, auf 4 hatte ich dann Jelle Gehns und auf 5 hatte ich Jonas Schomburg. Die haben es leider... sind leider beide zu schnell angelaufen. Da wurde es nichts mit Platz 4 und 5. und bei Jelle fand ich krass, wie er das Rennen gestaltet hat, weil ich meine, ich kann mich ja gut an meine erste Langdistanz erinnern und ich bin da von Anfang an eher mit einer sehr konservativen Einstellung reingegangen und wirklich, weil ich halt nicht weiß, was mich erwartet und habe halt eher wirklich bis Kilometer 30 immer so ein bisschen angezogene Handbremse gehabt und trotzdem wurde es ja dann richtig schwer. Also eigentlich genau richtiges Pacing am Ende des Tages. Und Jelle ist dann auf der Laufstrecke ja wirklich direkt vorne weg oder mitgelaufen und ist halt dann ja immer langsamer geworden, bis er halt dann irgendwann stehen bleiben musste und ausgestiegen ist. Also ja, ganz andere Herangehensweise an die erste Langdistanz, das fand ich auf jeden Fall sehr interessant. Und ja, aber er hat's probiert, er hat's riskiert und hat am Ende nicht funktioniert. Also dafür habe ich auf jeden Fall auch meinen Respekt, auch wenn dabei bestimmt auch wieder einige Fans nicht happy sind, dass er das dann nicht gefinisht hat. Aber vielleicht startet ihr auch ein paar Wochen wieder den nächsten Ironman und versucht es nochmal. Dementsprechend ist natürlich dann aus professioneller Sicht dann in die richtige Entscheidung, wenn bei ihm halt dann einfach nichts mehr ging, weil sonst macht man sich dann halt wirklich auch alles kaputt, gerade die letzten 10 Kilometer auf dem Marathon. Und zu Martin van Riel und Vincent Louis, die trainieren jetzt zusammen. Vincent Louis hat der Coach gewechselt, dazu zu Martins Coach, dem belgischen Squad da, PTC Coaching in Girona. Und Vincent Louis folge ich auf Strava, der ist da auch sehr transparent und veröffentlicht alles, auch mit Wattwerten und so. Und ich habe dann schon gesehen, ich habe das Training letztes Jahr vor Rot bei ihm auch gesehen, so auf Strava. Und das, was er halt jetzt gemacht hat, hat. Und da wusste ich dann, okay, Martin macht das Gleiche, die machen alles zusammen. Und was die da abgerissen haben, da habe ich mir schon gedacht, okay, ich glaube, das wird richtig, richtig gut bei denen. Also die machen richtig fitten Eindruck, rein von der Strava-Analyse. Dementsprechend habe ich Martin von Riel dann auch auf 2 getippt. Bei Vincent Louis war ich mir halt auch ein bisschen unsicher. Aber wusste auf jeden Fall, dass er eine noch bessere Leistung zeigen wird als letztes Jahr in Rot. Und ja, der hat dann auch wirklich einen sehr, einen Marathon gerade extrem gut gepaced. Und ich glaube, das war dann auch am Ende des Tages in Texas so der Schlüssel zum Erfolg. Also die vorne gelandet sind, es waren ja wirklich alle, die den Marathon von vorne bis hinten wirklich konstant gepaced haben, die sich da wirklich nicht verunsichert haben, gerade am Anfang von Schombi oder Jelle. Ich meine, Christian ist ja da auch wirklich erstmal gar nicht mitgelaufen, der ist auch erstmal sein Ding los. Kasper sowieso, und bei wem es halt krass war so Rudy vom Berg und dieser Brock Hole.
Voll.
Die ja wirklich, die waren ja auf Platz 13 und 14 irgendwann. Und dann sind die noch auf Platz 5 und Platz 6 vorgelaufen.
Und Rudi halt war erst vorne, ne?
Ja, genau. Also Rudi ist irgendwie jetzt Zweiter auf die Laufstrecke. Dann haben ihn erstmal alle eingeholt. Und dann sind die wirklich hinten, haben die halt noch 7, 8 Leute da eingeholt, weil die halt einfach wirklich super gepaced haben. Und ja, da sieht man, was halt am Ende des Tages für Ironman Schlüssel zum Erfolg ist halt wirklich da einfach, sich zu kennen und zu wissen, was man laufen kann, beziehungsweise halt einfach erstmal locker, langsamerer angehen. Ich glaube, gerade bei diesen Bedingungen. Und ja, das war da schon interessant zu verfolgen. Und ich dachte tatsächlich, die Hawaii-Quali, die ging dann bis Platz 9, Kieran Linders. Ich glaube, am Ende waren irgendwie 12 oder 13 Leute schon für Hawaii qualifiziert, die gestartet sind. Das heißt, rein theoretisch hätte es ja sogar bis Platz 18 oder so gehen können, der Rolldown. Das wäre natürlich dann schon krass gewesen. Aber ich dachte schon, dass es eher so bis Platz 12, 13 wahrscheinlich geht. Und nicht schon so bei 9, so dieser Cut-Off ist.
Ja, es war schon krass auf jeden Fall. Also, aber noch ganz interessant, noch deine Einschätzung dazu, weil wenn man sich jetzt anguckt, du hast davon gesprochen, du verfolgst Vincent Louis auf Strava, was der genau macht, das kannst du vielleicht nochmal genauer ausführen, was da jetzt für krasse Einheiten waren, aber ich habe jetzt bei einigen geguckt, was man halt finden kann, die ganz vorne waren und was so durch die Bank bei denen, die, ich sage jetzt mal Top 5, Top 6 sind, das sind schon die auch 100 Kilometer plus in der Woche rennen.
Ja, allgemein Volumen auf jeden
Fall.
Ja,
oder allgemein Volumen sehr hoch, aber also ich finde halt vor allen Dingen dieses, weil das musst du ja auch wegpacken können und so, dieses viel Radfahren hat man schon oft gesehen von Leuten oder gute Schwimmvolumina, aber diese 100 Kilometer plus konstant, wenn du irgendwo Wochen siehst, stehen da bei den Athleten fast immer irgendwo in der Woche. Und wenn ich mir jetzt so angucke, ich weiß es halt von Strati, der deutlich weniger läuft, ich weiß von dir, dass du jetzt auch nicht unbedingt jede Woche 100 Kilometer rennst. Ist das so das, was man neben dem Pacing und dem genau Wissen, was man selber kann, eben auf der Langdistanz, deiner Meinung nach, können muss, weil das ist wieder sowas, wenn ich drauf schaue und sehe, wer ist vorne, okay, die machen Höhe, die machen Heat und die laufen 100 Kilometer plus die Woche.
Also ich würde es nicht unbedingt sagen, diese 100 Kilometer plus, ich meine, es stimmt tatsächlich jetzt für Texas, so die, ich überlege, war jetzt Vierter nochmal, Vincent Louis, genau. Mhm. Und dann Fünfter war Rudy, weil Rudy vom Berg läuft keine 100 Kilometer die Woche. Dann dieser Brock Hole, bei dem weiß ich es jetzt nicht ganz genau. Ist auch noch recht junger Kanadier auf jeden Fall. Auf jeden Fall so die Top 4, die haben ja alle so diese, ich meine, Blumi, so, der läuft immer 100 Kilometer die Woche. Kasper Storn ist auch, die Norweger sind da so eine Ausnahme. Also Martin und Vincent Louis, die haben so eine krasse Base, aber die haben über Jahre haben die da 100 Kilometer plus Wochen gemacht. Das heißt, selbst wenn die das jetzt nicht mehr machen, haben die halt einfach diese Base. Ich glaube, am Ende des Tages, wenn du halt diese Long Runs machst und diese Ironman Brick Sessions und das alles, was ja wirklich jetzt heutzutage echt jeder macht, dann kommst du halt auch automatisch auf 100 Kilometer die Woche, jetzt so beim Laufen. Aber ich würde jetzt eher sagen, es ist so das Gesamtvolumen einfach. Also du musst auch genauso viel Radfahren und ja, Schwimmen ist, glaube ich, dann ein bisschen individueller, was man da braucht oder was bringt. Aber wenn man dann insgesamt so auf Strava so schaut, was alle Athleten, alle Profi-Athleten inzwischen trainieren für Ironman, das finde ich ist halt krass. Also man hat wirklich so 2 Wochen vor Texas, beziehungsweise das war auch 2 Wochen vor Südafrika, ich folge dann schon sehr einigen Profiathleten und wirklich jeder hat da nochmal so eine, die krankesten Brick-Sessions und Longruns auf Strava rausgehauen. So irgendwie 35 Kilometer, irgendein 3,40er Schnitt und davor irgendwie noch 180 Kilometer Rad im Ironman Pace und wirklich lauter so Zeug. Da denkt man sich auch, es ist schon echt komplett crazy. Es ist halt inzwischen einfach so Standard. Aber gleichzeitig ist das Niveau halt auch einfach so hoch wie noch nie. Also muss man da vielleicht auch überlegen, okay, es scheint vielleicht schon am Training auch einfach zu liegen. Jetzt wird halt einfach noch mehr trainiert, es wird noch härter trainiert. Und am Ende sind halt die vorne, die das dann auch vertragen und verarbeiten können. Aber wenn du es nicht machst, hast du da halt einfach irgendwo einen Nachteil. Und klar, und dann kommt noch so Zeug hinzu wie Heat, Höhe. Und ich glaube, das ist halt wirklich so, es muss nicht unbedingt heißen, dass es was für dich bringt oder dass du damit dann Rennen gewinnst, aber es ist halt wirklich, wenn du es nicht machst, hast du da, glaube ich, einfach einen Nachteil.
Ich sag mal, eine Sache noch ganz provokant kurz einmal dazu, dass immer mehr trainiert wird. Ich habe jetzt nämlich genau zu das gesagt, ja, das scheint so, dass immer mehr trainiert wird, habe ich so ein Video im Kopf gehabt, Norman Stadler, Hawaii. Ja, meine Standardwochen sind 25 Kilometer schwimmen, ja. 600 Rad, 100 laufen. Also das ist ja eigentlich am Ende genau ja, das, was halt du jetzt auch wieder siehst.
Das war halt früher eine Handvoll von Athleten, die das konstant halt auch trainiert hat oder die konstant dieses Volumen hinbekommen haben und die waren halt dann auch am Ende des Tages vorne.
Ist auch genau das, Nicky Boy, was ich dir gesagt habe, also als wir auch darüber gesprochen haben, ich glaube, da ging es sogar um deinen Infekt, Fred, wo ich gesagt habe, dass halt einfach diese 2 Wochen vorher dieses klassische Hochvolumina ist, wo du natürlich durch die Wochen vorher das auch schon aufgebaut hast, sonst würde man das Ganze nicht verkraften und wo dann halt einfach das Immunsystem maximal am Anschlag ist und dann halt einfach irgendwie ein falscher Handschlag reicht und
ja,
dann bekommt
ja
halt so einen Magen-Darm-Infekt, wie du es gemacht hast. Und ich finde, das ist auch ganz interessant, weil eigentlich hatte ich gedacht, aber müssen wir jetzt nicht schwenken, dass wir auch nochmal kurz über das Ergebnis beim Ironman Südafrika sprechen, weil das natürlich wirklich, finde ich, so ein Rennen war wie vor 3, 4, 5 Jahren. Also sieht man ja auch, Kudos an dieser Stelle auch an Flo Angert, der ja tatsächlich sich für Kona qualifiziert hat, weil Joe Skipper nicht da war. Er war ja eigentlich undankbarer Fünfter und das war ganz lustig, weil wir uns bei der Siegerehrung getroffen hatten und ich dann zu Flo meinte, oh Flo, ich hoffe, du freust dich mehr über dein Ergebnis, als dass du dich darüber ärgerst, dass du nicht den Kona-Slot geholt hast, weil ich finde, dass er also wirklich stark, dass er weitergemacht hat, nachdem er ja Großteil seiner Sponsoren verloren hat und die letzten 3 Jahre jetzt ja auch wirklich nicht so erfolgreich waren. Und Dick, wir haben es ja im Podcast auch gesagt, wo ich gesagt habe, na, lass uns mal abwarten. Er trainiert jetzt bei Jens Petersen Bach, dem Trainer von Magnus Ditlev. Vielleicht sorgt das dafür, dass er so ein bisschen an die alten Leistungen anknüpfen kann. Und das hat er ja tatsächlich auch gemacht. Also das fand ich schon stark. Und da hat er dann noch zu mir gesagt, ja, mal abwarten. Wo ich schon so dachte, hä, hat er jetzt hier irgendwelche Infos bezüglich der Hawaii-Quali, die andere nicht haben. Und Joe Skipper war dann tatsächlich nicht bei der Siegerehrung da und war dementsprechend dann auch nicht beim Rolldown da. Und was ich sehr cool fand von Joe Skipper, warum er jetzt nicht, vielleicht will er Kona nicht machen, was aber sehr cool war, ist, dass er tatsächlich Flo am Abend noch angerufen hatte nach dem Rennen und gesagt hat, pass auf Flo, ich werde morgen nicht bei der Siegerehrung sein, sprich, du bist derjenige, der dann halt den Slot holen würde. Also sorg dafür, dass du
geh
da bist.
Geh du mal
bist.
Lieber hin.
Das fand ich halt extrem... Das fand ich extrem cool von Joe und bei Flo war das halt ganz witzig, weil Flo hat irgendwie gedacht hat, it's too good to be true, kann irgendwie nicht wahr sein und deswegen hat er wirklich gedacht, dass irgendwann hinterm Vorhang Joe Skipper wahrscheinlich dann doch nochmal hervorspringen wird, aber der kam halt nicht und dementsprechend hat Flo sich dann natürlich geil. Tierisch gefreut, dass er sich jetzt halt einfach nochmal dieses Hawaii-Ticket geholt hat, weil das ist ja wirklich, das zeigt auch einfach wieder Ausdauersport, Beharrlichkeit, man muss dranbleiben, muss dann vielleicht auch mal wieder den Mut haben, Sachen zu verändern und im Longterm spielt sich das aus, aber wenn man sich so die Zeiten anguckt, ist es tatsächlich in Südafrika so gewesen, das waren so diese Zeiten von vor 3-4 Jahren, wo du gesagt hast, wenn du es da schaffst, den Marathon unter 2,40 zu laufen, das mit einer guten Schwimm- und Radleistung kombinierst, bist du vorne mit dabei. Und ganz genau so war das auch. Matthias Marquardt hat dann irgendwie, nicht Matthias Marquardt, wie heißt er, der Sieger in... Matthew Marquardt, genau, ist eigentlich der deutsche Matthias. Matthew Marquardt, der war auch noch schneller als Ditlev tatsächlich, also extrem, extrem souverän. Aber alle anderen, die Quali geholt haben, die sind eher so in diesem Bereich von 2,39 gelaufen, 2,40. Flo war ein bisschen langsamer unterwegs, der ist, glaube ich, eine 45, 46 oder so gerannt. Dann halt leider nur Fünfter, aber es hat ja am Ende gereicht. Und dann hast du genau das Phänomen, was du angesprochen hast, Texas, wo du halt A, den Marathon im Bereich von 2,30 laufen musst, sonst bist du vorne nicht dabei und du musst brutal bei dir bleiben. Also das hat ja Rudi van Berg dann auch gesagt, dass er so ein bisschen am Ende dann ihm auch so die Pferde mit ihm durchgegangen sind, weil er ja dann beim Radfahren noch angegriffen hat, wo er auch gesagt hat, das war eigentlich am Ende überhaupt gar nicht schlau, aber er hat sich halt einfach so gut gefühlt und hat gedacht, das muss ich dann jetzt doch irgendwie machen, hat sich dann aber halt tatsächlich hervorragend gepaced und die anderen ja alle, ich meine, Maarten van Riel, wenn du dir jetzt mal anguckst, Blumi 2,30, Maarten van Riel 2,32, Stornes 3,30, Vincent Louis 3,34, Rudi van Berg, das war dann die 2,40. Aber so die ersten vier sind halt wirklich diese unglaublichen Zeiten gelaufen. Und da musst du dann halt tatsächlich diese Volumina machen, dieses extrem hohe. Aber, das hast du gesagt, Fred, man muss es halt auch dementsprechend vorbereiten. So, und ist es jetzt aber so, ich glaube, da wollte Nicky Boy auch so ein bisschen drauf hinaus, sitzt du jetzt da mit Dan und sagst Dan, wir müssen mehr laufen oder wir müssen gucken, weil das finde ich halt auch ganz spannend, dass so ein Vincent Louis, der vorher im Squad von Joël Filliol war, jetzt sich der belgischen Truppe angeschlossen hat. Ist es wirklich auch so, was wir ja auch schon gesagt haben nach dem Erfolg der Norboys, dass du überlegst, mit wem könntest du trainieren? Kannst du dir jetzt, weil man muss auch sagen, Schombi
Djebel
hat... Djebel, also, aber dann muss Djebel auf die Langdistanz. Dann muss Djebel sagen, nicht mehr LA, sondern Djebel muss auf die Langdistanz gehen. Aber da grinst er schon.
Nee, ich wollte noch das von vorher kurz, da wollte ich noch was dazu sagen mit diesen Brick-Sessions 2 Wochen vorher oder so diese Volumina-Woche. Also genau das hatte ich ja auch noch diese Woche. Und genau am Ende dieser Woche bin ich ja dann krank geworden. Also ich hatte wirklich diese... Ich hatte Spannend. Wirklich diese Brick-Session, ich meine, bei mir war es jetzt nicht so extrem wie bei den Norwegern, irgendwie mit 3 Stunden auf der Rolle, mit viel Ironman-Pace und dann off the bike mit 4x5 Kilometer Marathon-Pace, da hatte ich dann auch am Ende irgendwie fast 30 Kilometer mit 3,45er Schnitt oder so und mit Hartschwimmen noch in der Früh, also da auch einen irgendwie 6 Stunden Trainingstag eben mit viel Intensität.
Also wir nennen es mal den Kufstein Super Sun.
Ja, es war ein Donnerstag. Klassischer
ja,
Donnerstag.
Stimmt. Ihr habt umgestellt. Also Kufstein Super Thursday.
Nee, und dann genau 2 Tage später ging es da los. Also genau, das war halt dann auch einfach. Ich meine, das Training und dann auch so die Vorbereitung war da wirklich auch entweder Südafrika wird brutal oder ich schaue es gar nicht an die Startlinie, weil. Auch im Höhenzelt geschlafen, Hitzetraining gemacht. Also ich habe wirklich alles ausgepackt, aber es war halt einfach wirklich sehr risikoreich und am Ende habe ich dafür bezahlen müssen. Also
aber
das nochmal kurz abzuschließen.
Entschuldige, dass ich dazwischen hake, weil das ist ja super interessant, weil das ist ja genau der Punkt. Wenn du jetzt eben den Trouble mit Neuseeland nicht gehabt hättest und du hättest die Wochen vorher dich konstant auf diese Trainingseinheiten
vorbereitet, klar, genau,
dann wäre vielleicht das Kartensystem auch nicht zusammengebrochen. Das ist auch genau das, was du gesagt hast, das hattest du eben nicht. Du hattest einen Ironman, bist aufgehört, hattest dann noch ein bisschen Urlaub, bist zurückgeflogen und hattest dann vielleicht so eine Vorbereitung von 2-3 Wochen, wo du wieder so ein bisschen zurückgekommen bist ins Training. Wenn du jetzt aber entsprechend vorher die 3-4 Wochen schon gestaltet hättest, und das ist jetzt natürlich, kann alle sagen, ja, guck mal, ein Blumenfeld hat das auch nicht gemacht. Ein Blumenfeld hat aber in Norwegen einen sehr guten Winter gehabt, wo er halt für den Kopf auch Sachen gemacht hat, die er sonst nicht gemacht hat und hat dann halt einfach eine riesige Basis auf Lanzarote gelegt, hat halt irgendwie 4 Wochen wahnsinnig vieles Volumen trainiert, hat diese Einheiten vorbereitet und hat dann die Rennen genutzt oder ein Kaspar Stornes und Gustav Iden sind danach noch in die Höhe gegangen und haben halt genau diese Einheiten, die dich halt quasi ans Limit gebracht haben, du bist krank geworden, haben die entsprechend vorbereitet und konnten das dann halt durchziehen. Und das macht ja genau den großen Unterschied. Und das wird ja super spannend sein zu sehen, wenn du jetzt halt diese Vorbereitung auf Rot machst, durchbrochen von irgendwie einem Rennen in Samorin, was ja auch dazu gehört, wo man halt einfach mal gucken muss, wie funktioniert das Ganze, auch ein bisschen Selbstbewusstsein tankt, dann kann das ja ganz, ganz anders sein. Aber du bist schon auch daran gegangen, hast gesagt, nee, ich muss das einfach auch machen oder wir müssen das machen, um halt einfach wettbewerbsfähig zu sein. Du hast es halt einfach nur auf eine niedrigere Basis aufgebaut.
Ja, ich meine, am Ende dachte ich, würde in Südafrika die Hawaii-Quali schon schwerer, als es dann am Ende auch war. Also ich habe dann auch im Podcast also gesagt, es ist so leicht.
Nee, Nicky Boy hat das gesagt. Nicht, das fand, ist also, mir wichtig.
Als ich die Startliste gesehen habe, ihr habt ja auch dann irgendwie einige einige Favoriten so ein bisschen untergraben. Aber das Ding ist halt, am Ende haben die Favoriten halt in Südafrika auch einfach nicht abgeliefert. Also außer Matt Marquardt. Matt Marquardt hat abgeliefert, aber dann so Jamie Riddle, der ist hochgegangen. Wobei bei denen habe ich es schon irgendwie so erwartet, weil es so klassisch, so wie Kyle Smith in Neuseeland, Heimrennen, der will so all in oder gar nichts, Sieg oder gar nichts. Und dann, genau, da war es irgendwie ein bisschen, da bei dem habe ich fast schon gedacht, dass es so passiert. Oder er gewinnt das Ding halt.
Er wurde aber auch, ich war ja noch am Feiern danach. Und er wurde auch von den Einheimischen mittlerweile eher als Influencer bezeichnet als seriöser Athlet. Also das fand ich auch ganz, ganz spannend, so diese Außenwahrnehmung und dann wirklich vor Ort. Also da haben ganz, ganz viele, auch die so mit Ironman zu tun hatten, die waren nicht überrascht. Die haben gesagt, nee,
Ich meine, er war ja Achter in Nizza.
Aber super interessant, Fred, weil die alle gesagt haben, das kam zu früh. Dass er noch nicht da ist, wo er jetzt denkt. Also er denkt halt, er ist der absolute Superstar und vermarktet sich auch wie der absolute Superstar. Und ihm alle gesagt, das wird nicht funktionieren. Und das war natürlich krass, das von zu hören quasi von Leuten vor Ort. Und das so als kleine Side-Note einfach nur.
Und dann auch so ein Gregory Barnaby, den habe ich auch eigentlich auch ganz vorne erwartet. Ich glaube, der hatte ein bisschen Pech, der ist auch irgendwie krank geworden. Hatte irgendwie eine super Vorbereitung, meinte er. Und dann war er irgendwie am Tag vom Rennen krank. Oder Peter Hemerick, den habe ich auch eigentlich stark erwartet. Und ja, klar, und am Ende war es halt dann wirklich auch so, wie das Rennen lief in Südafrika. Ich finde, mit Texas würde ich es gar nicht vergleichen. Gerade weil du auch so die Laufzeiten angesprochen hast. In Südafrika musste wirklich jeder Rad fahren, muss man dazu sagen.
Absolut. Super
in Texas habe ich die Wattwerte gesehen von der ersten Gruppe, zumindest ein paar, und das ist dann halt auch immer das mit diesen Rekordzeiten. Das finde ich, sollte man immer nicht zu sehr an die große Glocke hängen, weil es ja wirklich richtig viele dann irgendwie 3,55, 3,56, 3,57 gefahren, aber halt die meisten unter 300 Watt im Schnitt. Und ich glaube, in Südafrika musstest du halt da wirklich auch 180 Kilometer solo da halt irgendwie auch draufdrücken, und dann sind die Marathonzeiten dementsprechend auch deutlich langsamer, und Texas war halt einfach auch mit 20 Meter Regel auf diesen Highway, wenn du da halt 50 km/h im Schnitt fährst, hast du ja mit 20 Meter natürlich auch noch guten Draft, und noch dazu, was bei Ironman finde ich immer noch ein Riesenproblem ist, sind die Motorräder. Gerade so bei diesen Pro Series Rennen, die Führungsgruppe in Texas hatte einfach 6 Motorräder so hintereinander aufgereiht neben der Gruppe. Also es ist nicht so, dass die den ersten gezogen haben, aber so ab Position 2 hattest du halt einfach einen super Draft. Und deswegen hat, glaube ich, auch in Texas nie jemand so richtig attackiert, weil die das halt auch alle dann irgendwie gemerkt haben, dass es relativ entspannt ist in der Gruppe, und dass es da halt nicht so viel Sinn macht, da irgendwie zu attackieren, weil sonst hatte ich eigentlich so bei 20-Meter-Regel jetzt schon erwartet, dass auch in Texas auf dem Rad schon ordentlich was passiert.
Und man muss auch sagen, so kommen dann auch die Laufzeiten zustande, ne?
Genau, also und dann ist halt natürlich auch viel Richtung schneller Laufzeit. Also will ich jetzt nicht sagen, die Leistungen da in Texas schmälern, auf keinen Fall. Ich meine, muss natürlich trotzdem super stark auch Radfahren, um da mitfahren zu können und so. Aber nur halt so im Vergleich zu so einem kleineren Rennen in Texas, wo er dann wirklich eher so jeder für sich alleine kämpft, und wo halt einfach auf dem Rad viel mehr Unterschiede gemacht werden automatisch, weil es halt einfach nicht diese großen Gruppen gibt, weil halt die Dichte gar nicht gegeben ist vom Feld. Und das hätte mir halt natürlich extrem in die Karten gespielt, das ist so, wie das Rennen in Südafrika verlaufen ist. gerade auf dem Rad, wie groß halt einfach die Abstände waren. Und ich meine, die dann mit der 240 gelaufen sind und noch die Hawaii-Quali geholt haben, die haben halt auch irgendwie 15 Minuten oder so von Matt Walcott auf dem Rad kassiert. Und ich glaube halt nicht, dass ich 15 Minuten von Matt Walcott auf dem Rad kassiert hätte. Also glaube ich auch nicht, dass ich hätte eine 240 laufen müssen für die Hawaii-Quali. Aber das ist halt dieses Hätte-Hätte. Und damit will ich mich jetzt auch gar nicht irgendwie groß... Also da will ich mir jetzt nicht den Kopf zerbrechen, ob ich es jetzt geschafft hätte, trotz suboptimaler Vorbereitung und vielleicht mit nicht 100% Form oder nicht. Am Ende des Tages war es dann auch ein Trost, dass Flo den letzten Platz geholt hat, weil ich glaube, wenn ich jemandem einen Hawaii-Quali-Platz schenken wollen würde, dann auf jeden Fall Flo, so nach den letzten paar Jahren. Also das gönne ich ihm richtig und freue mich richtig für ihn. Also will jetzt nicht sagen, dass ich vor ihm gelandet wäre und ihn den Platz weggeschnappt hätte, aber ja, freue mich, dass er da den Slot geholt hat.
Absolut, ja. Nee, also so war das auch gar nicht gemeint und genau das, was du gesagt hast, hatte ich auch zu Nick gesagt. Ist auch tatsächlich ein Rennen, was ich echt nur empfehlen kann, weil es auch stimmungsmäßig, also gerade auch nachher beim Marathon, Nick, du hattest es ja schon gesagt, du kanntest das, als du mit Johann da warst, glaube ich, auch extrem kurzweilig ist, weil das also auch für die Athleten extrem kurzweilig ist, weil es halt einfach geile Stimmung hat und genau das, was du gesagt hast, würde ich 1:1 so unterschreiben, dass es halt einfach wirklich ein brutal faires Rennen war. Also das ist wirklich, wirklich cool und definitiv auch vom Zeitpunkt her natürlich ein Rennen, was absolut zu empfehlen ist, wenn man jetzt auch so diesen klassischen Aufbau machen will, dass man irgendwie eine frühe Hawaii-Quali holen will, um dann in Rot starten zu können und trotzdem noch genug Zeit zu haben bis Hawaii. Und war ja auch das, was wir gesagt haben, vielleicht auch nochmal ganz spannend, wie siehst du das, weil Nick und ich ja beide gesagt haben, eigentlich würde es doch für so einen Athleten wie Strati viel mehr Sinn machen, lieber in Südafrika zu starten und da dann halt aufs Treppchen zu kommen, mit der Chance vielleicht sogar das Ding zu gewinnen, als dann halt in Texas sich mit den Besten der Welt zu messen, 16. zu werden und ohne Hawaii-Quali wiederzukommen und wahnsinnig viel Ausgaben zu haben. Schilder mal so ein bisschen deine Sicht auf diese Situation.
Nur kurz ergänzend, das ist ja nicht nur Strati, sondern du kannst ja auch dann Jonas Hoffmann oder internationale Athleten, wir hatten exakt, so ein bisschen genau. Generell überlegt, so, wieso chasen alle Pro Series, wenn da zu erwarten ist, dass da eben auch Norboys, Martin van Riel, Schombi etc. pp. Sind, wo du weißt, das sind mal mindestens die besten 8 bis 10, weil die natürlich die Gesamtserie gewinnen wollen. Und wenn du jetzt weißt, mir geht es vorrangig um irgendwie Hawaii oder sonst was oder also irgendwie 15. in der Serie zu werden, ist ja jetzt nicht so das Lebensziel. Wie siehst du den Blick darauf? Also das halt ja anscheinend auch von der Tiefe, auch die wirklich, ich sag mal, es waren ja selbst 80 oder 90 Männerprofis am Start, so da sind ja hinten welche, ja, da wird klar, die werden 50., 60. oder schlechter. Wieso chaset man so Felder oder wie hast du den Blick da drauf?
Ich meine, es gibt halt das Argument, dass du dich mit den Besten der Welt messen willst und dass du bei den besten Rennen am Start stehen willst. Das ist natürlich das eine und der eine Grund, wieso da dann viele auch lieber Texas starten, wo sie wissen, da kommt Christian Blumenfeld, Kasper Stornes und die restliche Weltspitze. Ich meine, das ist gerade für die ganz hinteren Athleten, das ist natürlich dann nochmal ein ausschlaggebenderes Argument, weil die wissen, okay, die Hawaii-Quali oder so schaffen sie eh nicht, aber das ist eine super Möglichkeit, trotzdem mit den Besten der Welt sich eben zu messen. Und das ist natürlich cool, dass die Pro, dass durch die Pro-Series das halt gibt. An sich, die Pro-Series, die Gesamtserie ist eigentlich nur lukrativ, wenn du eine Gesamt-Top-10-Platzierung machst. Ich finde, ansonsten lohnt es sich gar nicht. Und für eine Top-10-Platzierung in der Pro-Series musst du halt schon echt richtig, richtig gut sein. Da musst du ja auch in Hawaii am Ende des Tages vorne dabei sein. Oder halt irgendwie so eine Top-10, Top-15, wie wir halt am Anfang gesagt haben. Mindestens mit nicht zu viel Abstand nach vorne. Und ja, am Ende weiß ich nicht, weil ich meine, ich habe von Anfang an gesagt, ich mache dann lieber... Ich meine, ich wusste ja auch, Texas wird noch besser besetzt sein als Neuseeland. Ich mache dann irgendwie lieber Neuseeland. Und weil mir war es dann halt doch wichtiger, die Hawaii-Quali irgendwie zu holen. als dass ich mich jetzt irgendwie mit dem Besten der Welt irgendwie messe im April. Weil am Ende des Tages will ich mich mit dem Besten der Welt auf Hawaii messen, wo wirklich auch jeder 100% fit dann auch an der Startlinie steht. Und da zählt es halt dann einfach. Das ist für mich eigentlich eher wichtiger. Und ich glaube, also ich kann jetzt nicht für die anderen Profis sprechen. Und manche verstehe ich da auch nicht ganz. Ich meine, ich verstehe so beide Seiten, warum man es macht. Und klar, jetzt waren sie in Texas am Start, jetzt bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Wenn jetzt wieder alle in Frankfurt starten, dann ist irgendwie macht's finde ich, keinen Sinn. Also ich glaube, jetzt muss wirklich der eine oder andere Athlet muss doch mal gucken, okay, ist vielleicht Frankfurt die beste Wahl? Ich meine, es gibt halt auch wiederum 6 Plätze und dann werden es viele qualifiziert sein und der Rolldown geht dann wahrscheinlich jenseits der Top 10 auch. Also es könnte auch eine leichte Quali sein, Frankfurt. Es könnte aber auch halt sein, dass, keine Ahnung, weil 6 Favoriten in Texas sich jetzt auch nicht qualifiziert haben, die machen dann 1-6 in Frankfurt und dann gehst du als 7. leer aus. Das könnte halt auch sein. Es ist da dann auch wie so ein Risiko und da kann man halt auch sagen, okay, mache ich jetzt vielleicht, gehe ich jetzt lieber auf Nummer sicher, mache hier Ironman Lanzarote oder so im Mai, wo es 3 Plätze gibt und wo es sicher nicht gut besetzt sein wird. Oder starte ich halt das Frankfurt Pro Series, sammle da noch Punkte, dass ich da am Ende nochmal irgendwie einen $5,000 Scheck in die Hand bekomme am Ende des Jahres, weil du halt die Pro Series gemacht hast. Also ich glaube, jeder Profi hat da irgendwie so seine eigene Planung. Ich kann jetzt nicht für die anderen sprechen, aber ich glaube, ist dann doch irgendwie das Wichtigste ist am Ende doch da irgendwie Hawaii. Also wenn man nach Hawaii will und sich da mit den Besten der Welt messen. Deswegen ist dieses Argument so, ja, ich starte in Texas, weil ich gegen die Besten der Welt starten will, nicht für alle Profis ein gutes Argument. Gerade für die wirklich nach Hawaii wollen.
Mir ging es auch gar nicht darum, dass du jetzt für andere sprichst, aber die Pro Series, das ist ja dieses Konstrukt, ist ja auch erst jetzt im zweiten Jahr, so wie es ist. Also
drittes
es
gibt Jahr.
Ja auch noch, drittes Jahr, aber also dass so wirklich das gechased wird, sag mal, das erste war irgendwie so ein bisschen T100 ja. Waren noch viele und dann lief das und hat man gesehen, oh, da gibt es wirklich großes Preisgeld. Und ich würde sagen, das zweite Jahr, wo es ernst genommen wird, und wo noch so vielleicht auch wenig Erfahrung da sind. So Felder wie Texas waren ja jetzt auch noch nicht an der Tagesordnung einfach. Glaubst du, dass dann viele auch vielleicht das unterschätzt haben, was in Texas für ein Feld dann sein wird? Weil ich weiß noch, als Strat hier schickt mir dann irgendwann die Stratliste und meint so, what the fuck? Wer ist denn da alles drauf irgendwie? Dass doch, also ja, das ich glaube nicht, dass Texas alle damit gerechnet haben.
So. Ja, so Oceanside und Texas sind so die Rennen, da weißt du eigentlich am Jahr davor schon, okay, das wird, da werden alle am Start stehen. Es wird auch nächstes Jahr wieder so sein. Also das hätte ich Draht, aber da habe ich Draht, die selber vorher schon gesagt, dass das extrem gut besetzt sein wird. Das war jetzt keine Überraschung.
Ja gut, wir werden Strati auch nochmal einladen und diesbezüglich seinen US-Trip wahrscheinlich nochmal ein bisschen analysieren.
Ja, ich glaube, da kann er auch über seine Entscheidung und so, ich glaube, da kann er einfach nochmal besser berichten.
Voll,
auch
absolut.
Über so die Pro-Series und so. Aber an sich finde ich so, die Pro-Series als Gesamtkonstrukt, als Serie, ich sehe das gar nicht als Serie, weil wie gesagt, also am Ende ist halt so, ja, dann kriegt halt die Top 10, kriegt halt irgendwie nochmal einen Geldbonus oder einen Geldbonus, der sich lohnt und dann jenseits der Top 10 ist dann so, ja, okay, dafür musst du jetzt nicht die Pro-Series machen. Aber was halt die Pro-Series macht, sie wertet halt die einzelnen Rennen, die dann Pro-Series-Rennen sind, extrem auf und dadurch sind halt irgendwie besser, hast du halt jetzt so diese ganzen Profifelder, die halt die Jahre davor komplett verteilt waren über die ganze Welt auf alle Ironman-Rennen, hast du halt jetzt wirklich kompakt irgendwie so auf einzelne Rennen. Und deswegen kriegst du halt dann so Felder wie in Texas. Oder dann halt, ja, dann auch in Frankfurt letztes Jahr. Ich glaube, dieses Jahr es wird Rot besser besetzt sein als Frankfurt. Da bin ich auch mal gespannt. Aber ja, und jetzt hast es halt eben nicht mehr so verteilt und das macht halt ist halt durch diese Pro Series gegeben und das dadurch finde ich es halt echt auch richtig cool.
Aber was ich halt super spannend finde ist, und das hast du ja auch gesagt, als du gesagt hast, du möchtest dich gerne auf Hawaii mit den Besten messen, da zählt es, das ist wichtiger als Texas. Und das finde ich irgendwie auch ganz spannend, was auch jetzt die ganzen Resultate anbelangt, dass letztendlich, wenn jetzt ein Patrick beispielsweise wieder auf Hawaii richtig gut ist, dann ist alles, was vorher passiert ist, völlig egal. Ob er jetzt in Texas ausgestiegen ist, ob er in Rot vielleicht 5., 6., 7., 8., 9. wird.
Also muss er sich qualifizieren.
Ja, na klar, aber ich meine jetzt...
Da muss es schon einmal noch gut sein vorher.
I know, ich weiß, macht das Ganze auch wirklich spannend. Das gilt aber, glaube ich, dann auch für Sam Laidlaw, oder? Wie ist das, Fred? Der hat sich auch noch nicht qualifiziert. Der ist ja im gleichen Boot wie du und Patrick. Der macht auch Rot und ist noch nicht für Hawaii qualifiziert.
Stimmt. Ich überlege gerade, ob bei Sam Laidlaw noch die 5-Jahres-Regel galt, als er Nizza gewonnen hat.
Ja, okay. Ich glaube schon.
Okay. Ich weiß nicht, ob Sam Laidlaw der Erste war, der bei dem es nicht mehr so war, oder ob Patrick der Erste war, der es nicht mehr so war. Das ist jetzt die Frage. Aber ja, ansonsten...
Aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass letztendlich, und das ist halt das Interessante daran, können wir auch beispielsweise Gustav nehmen oder auch Blumi zitieren, der gesagt hat, dass das alles schön und gut ist, dass er die Siege sehr, sehr gerne nimmt, aber dass es auch alles nur kleine Championships-Rennen sind und das, was für ihn zählt, ist halt Kona. Und dass er jetzt schon wieder so ein bisschen schissert wie letztes Jahr, dass er im März...
Blumi wird wieder Dritter auf Hawaii.
Exakt, genau. Hinter Gustav Iden und Kaspar Stornes, am liebsten aus meiner Sicht auch in der Reihenfolge, weil ich wirklich auch riesen Iden-Fan bin. Aber das, was zählt, ist tatsächlich halt Hawaii. So. Und da vorne mit dabei zu sein oder auch aus deutscher Sicht in Kona dann bester Deutscher zu sein, dann hast du halt einfach die deutsche Medienaufmerksamkeit. Klar wäre es wichtig, irgendwie auf dem Treppchen zu stehen oder Top 5 zu machen, aber als bester Deutscher hast du trotzdem auch den Fokus der deutschen Medien am Ende. Und das ist das, was halt spannend ist und was halt das Entscheidende ist. Und das finde ich halt auch immer noch, auch Nizza. Also ich fand auch Nizza total cool im Nachgang. Ich finde, das hat letztes Jahr wahnsinnig viel Spaß gemacht. Aber jeder sagt halt auch, Blumi ist the GOAT, diese Diskussion. Nee, er hat noch nicht Hawaii gewonnen. So, und er hat halt auch St. George schon gewonnen. Und das ist halt das Coole. Und das ist ja auch für dich irgendwie, finde ich das total nachvollziehbar, dass du halt sagst, ich möchte mich mit den Besten der Welt messen, aber solange ich halt noch nicht, ich sag mal, in diesem Inner Circle, in diesen Top 5 bis 6, Jonas, würde ich sagen, gehört jetzt irgendwie dazu. Jonas hat jeder von uns irgendwie in Texas in die Top 5 getippt, der war 5. in Nizza oder 6. in Nizza, 5., weiß ich nicht genau, ist auch egal, aber der ist halt jetzt dabei, das ist so derjenige, wo du sagen kannst, der kann sich, egal bei welchem Rennen, mit den Besten der Welt messen, weil er gehört dazu. Aber die noch so eine Stufe dahinter sind, da würde ich auch sagen, sorg lieber dafür, dass du relativ reibungslos, was halt heutzutage auch nicht mehr so einfach ist, aber die Hawaii-Quali holst, aber eben nicht dann mit den Besten der Welt, sondern dann machst du halt ein Rennen wie Südafrika, Brasilien, Klagenfurt, Lanzarote, so, wo du dir dann halt den Slot vermeintlich einfach holst. Und dann gehst du halt wirklich mit 110% in Kona am Start, um dann halt zu sehen, auf dem Kurs, an dem es zählt, wo die maximale Medienaufmerksamkeit ist, da will ich dann mich mit den Besten der Welt messen. So, und das finde ich super interessant, dass du das ganz genauso siehst letztendlich und dass du da auch ganz klar bist und auch sagst, jetzt bin ich noch nicht da. Mein Ziel ist es dann, in 2, 3 Jahren dabei zu sein. Und ist schon wirklich eine brutale Entwicklung. So, aber du hattest es gesagt, also deine Trainingsgruppe ist Scheppe. Weil Scheppe auch volumenbasiert
und sein
trainiert.
Bruder. Scheppe hat ja auch einen kleinen Bruder.
Ja, klar. Jelle. Bin ich schon auf einer Bahn mitgeschwommen.
Ich glaube, 17 oder so ist er jetzt und der ist jetzt so the next Austrian Olympian, sag ich mal.
Jetzt ist es nicht mehr one of a kind, jetzt sind es two of a kind.
Genau. Keine Brothers. Die Keine Brothers.
Und er kommt auch mit in die Höhe.
Nee, der muss noch zur Schule. da lachen wir, Jabo und ich, ihn auch immer aus.
Stimmt, der muss erst, ist es Matura, ist das in Österreich, oder? Oder ist es in der Schweiz?
Ja, Abitur. Ja, Matura, glaube ich, ja.
Genau. Ach krass, aber es wird dann trotzdem so sein, dass das Scheppel, also sprechen sich Dan und Peter Leo sich dann ab und ihr guckt, dass ihr das koordiniert?
Ja,
oder?
genau, fürs Trainingslager, ja. Also letztes Jahr hat Scheppel auch einfach meinen Plan mitgemacht. Ich glaube, dieses Jahr wird es ein bisschen anders, weil bei Jabbe geht ja jetzt dann die Ende Mai geht ja die Olympia-Quali los für LA schon. Und genau, deswegen ist es für ihn dann auch so jetzt die letzte, das so der Feinschliff jetzt aus der hat auch wirklich Winter einfach komplett durchtrainiert. Jetzt macht er das erste Rennen. Am Wochenende ist er WTS in Samarkand, Usbekistan. Das erste WTS-Rennen. nachdem Abu Dhabi abgesagt wurde. Und ist jetzt auch das erste Rennen für Jebbe in der Saison. Bin ich mal gespannt. Und genau, und dann Ende Mai geht es dann los mit der Olympia-Quali und dann startet er, glaube ich, auch erstmal von Mai bis Juli jedes Wochenende irgendein Rennen, um da Punkte zu sammeln. Und da brauchst du natürlich auch eine richtig gute Base, um sowas dann auch wirklich gut hinzubekommen. Also wird es in Sierra jetzt sicher werden wir so viel wie möglich zusammen machen. Aber ich glaube dann auch ein bisschen, wird er jetzt nicht so mein Longo-Training mitmachen. Vor allem, weil ich jetzt auch dieses Jahr eher noch mehr Longo-Training habe als letztes Jahr und er dann jetzt noch mehr Short-Course-Training. Also treffen wir uns wahrscheinlich nicht mehr ganz so oft in der Mitte.
Wobei, ja, aber das Geile ist ja, ihr sitzt da oben ja eh auf der Rolle nebeneinander. Wenn ihr dann
ja, genau.
Am Ende des Tages ist es halt Sierra, trotzdem zusammen.
Am Ende des Tages ist es natürlich genau das, was beim Trainingslager, was dann die Company uns so ausmacht, ist ja gar nicht so das Training an sich, weil da ist ja eh jeder so sein eigener CEO, wie Nils immer sagt, macht jeder so sein Ding, ist jeder fokussiert auf seine eigene Leistung und Einheit. Aber dann sitzt man zusammen irgendwie am Abendbuffet, Frühstücksbuffet und ja, erzählt sich die Storys.
Und Flo hat ja von genau der Gruppe auch profitiert. Der war war doch dabei in der Squad. Also insofern.
Ja, genau. Also bei Flo habe ich mir auch schon gedacht, also der hat ja auch echt so gut den Winter durchgezogen, auch so konstant einfach trainiert. Also man sieht auch, dass es am Ende auch einfach sich auszahlt. Also er hat richtig stark trainiert, auch in Lanzarote, hat es auch auf Strava gehabt. Also ich stalke hier alle. Ich weiß ganz genau, wer performt, wer nicht, weil ich Strava-Stalker bin.
Aber Fred, ich gucke ja auch mal sehr aufmerksam hin und du sagst, du bist jetzt noch mehr Longo als letztes Jahr. Ich meine, da standen am Track bei dir Spikes.
Ja, ich gerade jetzt, wir haben ja, jetzt...
Also Longo wie Blumi machst du Spikes, logisch. Spikes,
also gehört das jetzt dazu?
Das Longo-Training, das weiß doch jeder.
Ich mache Norwegian Method. Nee, also wir haben letzte Woche quasi so Aerobic Week, wo ich ja auch sehr viele Stunden einfach gemacht habe im Grundlagenbereich. Und jetzt startet, also jeder gute Trainingsblock bei Dan startet mit V2 Max, mit so einem V2 Max Block eine Woche oder eineinhalb Wochen. Gerade vor der Höhe ist es auch nochmal richtig gut, die V2 Max da zu triggern, weil die ist ja auch wirklich leicht zu triggern. Also du kannst ja mit sehr wenigen V2 Max Einheiten die nochmal richtig hochschießen. Dementsprechend haben wir jetzt diese Woche oder bis es dann jetzt nächste Woche Sierra geht, haben wir V2 Max, weil das ist ja dann auch das, was in der Höhe quasi drunter leidet und schlechter
auch
wird.
Auch einfach das heißt, vor Ort schwierig ist umzusetzen.
Genau, das heißt, je höher deine V2 Max ist, wenn du in die Höhe gehst, desto besser, desto qualitativer ist eigentlich dein Training dann auch in der Höhe. Beziehungsweise je höher deine V2 Max ist, wenn du in so einen richtigen Langdistanzblock gehst, wo die V2 Max am Ende des Tages halt auch einfach langfristig ein bisschen sinkt durch viel extensives Training, desto höher ist die V2 Max natürlich auch am Ende des Trainingsblocks, am Ende des Langdistanzblocks. Und zusätzlich zu einer noch besseren Ökonomie und so weiter, was man halt dann natürlich mit diesem Langdistanz-Trainingsblock erreichen will. Und desto höher ist natürlich dann auch die Gesamtleistung. Also genau, deswegen pushen wir das gerade jetzt nochmal so weit es geht. Und das Spikes ist jetzt nicht so, was Dan mir aufgeschrieben hat. Da habe ich einfach Bock drauf, gerade so die kurzen Sachen, das macht mega Bock. Da laufe ich eigentlich immer so irgendwie so, gerade, also jetzt hatte ich irgendwie so 3x, 6x 300 Meter, bin ich das erste Set bin ich noch so mit normalen Schuhen gelaufen oder so mit so Temposchuhen und dann das zweite und dritte mit Spikes und man merkt, man musste einfach viel aktiver einfach laufen und wirklich nochmal so ganz andere Muskelgruppen benutzen. Und gerade finde ich in dem Zeitalter von Carbon-Schuhen, wo man genau diese Muskelgruppen auch gar nicht mehr irgendwie ansteuert, weil man richtig schön passiv irgendwie schnell vorankommt, muss man da halt wirklich irgendwie aktiv, richtig aktiv laufen, richtig aktiven Laufstil. Und wenn man das trainiert und dann wieder auf Carbon-Schuhe wechselt oder die dann im Wettkampf läuft und dann hat man so diesen aktiven Laufstil, dann finde ich, pusht es nochmal mehr.
Ende nächster Woche sind bei allen gängigen Laufläden
die Ich wollte gerade sagen, ich habe jetzt ein bisschen Angst, dass jetzt alle sich Spikes holen. Mit Spikes
und Alarm Achilles sehen und schieben
genau,
könnte.
Genau. Und dann sind alle verletzt.
Also da muss ich jetzt nochmal ganz, ganz, ganz groß die rote Flagge rausholen.
Die Norweger auch. Ich muss aber ehrlich sagen, weil also Blumi macht ja dann wirklich so 4x4 Kilometer in Spikes. Und ich finde, so diese 200er, 300er, 400er, also gerade so dieses anaerobe Zeug mit Spikes, finde ich, geht noch. Aber ich finde so lange Sachen in Spikes, das ist nochmal ganz anders. Also wenn du wirklich so über einen langen Zeitraum diesen Laufstil laufen musst, also brauchst du wirklich eine lange Gewöhnung oder musst du es echt oft machen, dass du das gut hinbekommst.
Aber Fred, wie viel 300er hast du dann mit Spikes gemacht?
12 am Ende. Also zweimal.
Und hattest du schon Muskelkater am Ende, oder? Oder ging das?
Guck dir Freds Wade an, da gibt's keine Muskelkater.
Ja, genau, guck mal
meine Wade. Aber ich meine, ihr kennt doch die Leute, die machen es jetzt wirklich. Die sind jetzt schon bei Top for Running, also der Podcast ist noch gar nicht zu Ende gehört und gucken, geben Spikes ein vorne und bestellen die sich dann und sind dann.
Nee, also man muss schon
echt. Das muss man
aufpassen.
Echt vorbereiten. Ja,
muss man wirklich
vorsichtig sein.
Ja, also man kann ja einfach mal sich da reinsteigern und schauen, wie es sich anfühlt. Also ich habe schon beim Auslaufen dann, meine Waden sind extrem zu. Ich kann immer fast gar nicht mehr auslaufen. und dann jetzt gerade so bei den ersten Malen, dann am nächsten Tag spüre ich schon die Waden. Aber auch so die Oberschenkel. Also merke ich schon auch, dass ich da nochmal irgendwie ein bisschen krasser reingehen muss, so aktiv. Also es war gerade so bei der ersten Einheit, die ich damit gemacht habe, das waren 200er, jetzt 300er, jetzt am Sonntag sind nochmal 300er und ich glaube, das war es dann eh schon vor Sierra.
Aber dann bist du schön ohne Spikes die 200er in 22, 33 und mit Spikes dann in 30 gerannt wahrscheinlich, oder?
Nee, es ist anders irgendwie, also ich laufe meistens die gleiche Zeit mit Spikes. Aber es ist anstrengender. Also ja, es ist klar, nicht so, dass du, wenn das ist nicht so wie Carbon-Schuhe, die ziehst du an und dann läufst du irgendwie schneller oder läufst die gleiche Zeit und es ist deutlich entspannter. Und es ist schon eher, weil du halt wirklich, ich finde, du baust nochmal krasse Laktat auf, weil du halt einfach irgendwie nochmal Muskeln verwendest, die du halt sonst eben beim Laufen nicht so krass verwendest.
Jetzt haben alle spätestens die Spikes wieder abbestellt, weil es ist anstrengender.
Ja, auf jeden Fall. Es ist nicht so, dass du Spikes anziehst und du läufst automatisch irgendwie 1-2 Sekunden schneller auf 200. Also ich glaube langfristig, wenn du es dann wirklich gewohnt bist und oft mit den Dingern läufst, dann ist es schon so. Mhm. Aber gerade so am Anfang, glaube ich, würde ich eher sagen, es ist härter bzw. langsamer.
Es ist tatsächlich, und das ist auch ganz interessant, weil Blumi das auch gesagt hat, es ist fast eher ein technischer Aspekt, also motorischer Aspekt, dass du tatsächlich mehr darauf achtest, dass du halt sauber läufst. Du musst ganz anderen Abdruck haben, also du pushst dich ja wirklich nach vorne durch die Spikes auf der Bahn und dadurch hast du eine andere Ökonomie, wenn du nachher wieder deine Carbon-Schuhe anziehst und halt einfach ohne diese Spikes läufst, weil du halt doch einen aktiveren Laufstil wieder hast. Und das fand ich ganz interessant, dass er gesagt hatte, gerade auch in Neuseeland, dass ihm das gefehlt hat und dann ja auch sofort diese Killer-Sessions mit 20x400, wo du denkst, die hat er irgendwie zwischen Geelong 73 und Neuseeland dreimal gemacht, wo du denkst, das kann doch irgendwie alles gar nicht gut gehen. Aber auch da ist wieder dieser Punkt, dass das natürlich nur funktioniert, weil er damit im Winter schon anfängt. Dass er halt schon im Winter, wenn er aus der Offseason rauskommt, damit vorsichtig anfängt. Also jetzt diejenigen von euch, die das jetzt wirklich machen wollen. Und es gibt ja die Spezialisten, die jetzt halt einfach die schon im Warenkorb haben und die auch schon auf Abschicken gedrückt haben. Startet bitte mit Strides. Also fangt wirklich irgendwie an, auf die Bahn zu gehen. Nimmt zwei Paar Schuhe mit. Das sieht natürlich auch extrem professionell aus, wenn ihr dann da am Track steht und nicht nur eure Laufschuhe habt. Im besten Fall habt ihr sogar drei Paar Schuhe. Ihr habt normale Schuhe zum Einlaufen, dann habt ihr die Carbon-Schuhe.
Nils Görke, des Laufschuhhändlers, bester Freund.
Hatte ich immer dabei, immer drei Laufschuhe.
Ja, genau. Und
es
dann,
ist aber auch so, für mich ist Track auch immer so ein bisschen so eine On-Fashion-Show.
Absolut.
Da packe ich immer mein On-Race-Kit aus, meine Spikes. Und
Da bist du der Robert Farken des Triathlons.
Da zelebriere ich das auch immer so ein bisschen, so eine Track-Session. Also in Sierra ist es noch krasser, weil da musst du dich auch zeigen. Da musst du ja auch zeigen, dass du was drauf hast und so.
Da kommt dann auch die dicke Halskette und nicht nur die dünne, oder?
Drei Halsketten, die dann so beim Laufen genau. Richtig rumwackeln.
Geil. Alle Usain Bolts.
So wie so Sprinter.
Ah, herrlich, Männer.
Kommt noch der Ghetto-Blaster an die Bahn. Nee, aber das ist mir noch ganz wichtig, also weil das werden sicherlich einige machen. Fangt bitte dann wirklich erst mit Strides an. Also zieht euch gerne die Spikes an und macht dann 3, 4, 5 mal 100 Meter, um einfach dieses Gefühl zu bekommen. Und das Spannende ist ja tatsächlich, wenn ihr danach dann entweder auf die normalen Schuhe oder auf eure Carbon-Schuhe wechselt, merkt ihr ja schon bei den ersten Wiederholungen, dass ihr einen anderen Grip habt, dass ihr halt einen besseren Abdruck habt. Also das ist schon wirklich ganz, ganz faszinierend. Aber kommt jetzt nicht auf die Idee, euch Spikes zu kaufen, 15 mal 400 zu laufen, weil dann ist es wirklich vorprogrammiert, dass ihr entweder Schienbeinkantensyndrom habt oder halt Achillessehnenprobleme.
Vor allem direkt 400er sind das ist allerhärteste.
Ja, definitiv, weil es halt einfach richtig langer Schmerz ist, der aber noch so durchhaltbar ist.
Und ja. Aber man muss nur noch dazu sagen, es gibt auch unterschiedliche Spikes. Nicht, dass jetzt alle hier irgendwelche Spikes da in den Warenkorb holen. Es gibt ja diese Sprinter-Spikes, die sollte man nicht kaufen.
Hochsprung-Spikes.
Ja, genau. Ja, die sind nochmal extremer. Also ich weiß es nicht, wie es bei anderen Marken ist, aber wahrscheinlich genauso wie bei On. Da gibt es dann so diese Long-Distance-Spikes, also die ich auch verwende dann. Genau.
Aber ist da eigentlich die Mittelsohle mittlerweile auch weicher geworden? Also hat sich das verändert, weißt du das?
Boah, ich weiß nicht, weil ich habe jetzt keinen Vergleich. Aber es gibt ja auf jeden Fall, es ist ja auch reguliert, bei Spikes ist es ja reguliert mit dem Drop auf, oder mit der Stack-Height auf 20 mm.
Mhm. Genau, aber ich denke,
das also ist auch mit Carbon Plate.
Ich weiß nicht, wie das ist mit bei Spikes mit Carbon Plate.
Irgendwann wird das ja...
Das ist wahrscheinlich ein bisschen wie bei Trailschuhen. Da kannst du wahrscheinlich keine normale Carbonplatte reinmachen, weil sonst funktioniert das nicht mehr. Weil du brauchst ja irgendwie diesen Abdruck auch mit den...
Alle Leichtathleten lachen sich jetzt kaputt. Lass uns nicht über Spikes formulieren. Wichtig ist, wenn ihr es machen wollt, wie Nils gesagt hat, seid vorsichtig und macht nicht direkt hier die Blumi-Session 3x4 Kilometer nach, sondern fangt mit Strides in 6 Minuten pro Kilometer an.
Da muss man, also je nachdem, was halt 6 Minuten pro Kilometer für den klar, wenn das Strides Pace ist, dann okay.
Nee, aber dann ich braucht finde, man keine
locker
Spikes.
Locker laufen mit Spikes.
Das geht gar nicht.
Also locker laufen mit Spikes ist richtig, ist härter als schnell laufen mit Spikes. Ich fand die 200 Meter Trabpause dazwischen meistens nochmal härter für die Wade als dann die 300 Meter.
Das war absolut. Natürlich nicht ernst gemeint.
Stell ich mir aber auch geil vor, 6 Minuten pro Kilometer mit Spikes.
Ja, vor allen Dingen Strides, was läufst du denn noch normal? 12, 14? Also.
Aber Fazit ist, es gehört jetzt, also es ist Longo-Training, wenn man Spikes im Gepäck hat. Du nimmst sie auch auf jeden Fall mit nach in die Sierra.
Ja, weil da, ich meine, da auf dem Track, da, wenn du die auch nur neben dran stehen hast. So, einfach das. Also, Hauptsache, sie stehen da so. Du läufst halt dann irgendwie alles in Carbon-Schuhen und ziehst sie gar nicht an, aber musst zumindest zeigen, so, du meinst es ernst.
Und noch vorher dich so auf die Bank setzen und so neue Spikes unten reinschrauben.
Ja, genau.
So nochmal festziehen und so ein bisschen Show machen. Ja, geil, das gehört mittlerweile dazu. Männer, ich muss gleich hier noch schnell zum Frühstück, weil das Ding zumacht. Wir müssen leider heute etwas eher Schluss machen.
Ja, ich muss
ich
auch
noch 10 Minuten
trainieren.
Fred muss noch, genau, 6 Stunden trainieren heute. Was musst du heute noch trainieren zum Abschluss?
5 Stunden Radfahren und 1,5 Stunden Laufen.
Oh, ein
aber
richtiger Longo-Day.
Als Koppellauf? Nee.
Nee. Ich glaube nicht. Außer ich also
liegt,
nach den
das liegt
Stunden
daran,
Radfahren
wie lange Fred jetzt noch das Radfahren rauszögert.
Ja,
wie viel genau. Sonnenlicht er dann noch hat, ob das ein Koppellauf wird oder nicht.
Also ich habe tatsächlich schon überlegt, aber wenn ich das Koppellauf mache, dann mache ich auf dem Laufband. Und sonst ja mache ich einfach erstmal Pause, 2-3 Stunden und gehe dann laufen. Aber ich mache es auf jeden Fall in der Reihenfolge, muss ich auch langsam mal wieder so ein bisschen in das Longo-Training, dass die Longruns am Abend gemacht werden. Das hat vor Rot ganz gut funktioniert.
Also heute ist quasi Abschluss, Long Aerobic Day und morgen ist dann Entlastungstag, weil morgen Jana zurückkommt.
Nee, Jana sehe ich tatsächlich gar nicht mehr vor Sierra Nevada.
Oh, krass.
Erst wieder in Samorin, wo wir uns dann treffen. Und ja, morgen ist genau Rest Day. Dann am Sonntag nochmal VC Max Laufen und Schwimmen, Montag dann nochmal VC Max Rad und dann nochmal einen Aerobic Day und dann nochmal einen Rest Day und dann geht's in die Sierra.
Ach krass, das ist spannend. Also am Donnerstag geht's dann in die Höhe.
Genau.
Geil. Kommt Tom wieder hin? Also haben wir wieder epische Videos vor uns, auf die wir uns freuen können?
Genau, das wollte ich auch noch fragen.
Nee, leider nicht. Weil Tom hat jetzt gerade auch wieder Studium losgegangen. Deswegen müssen wir mal schauen, was wir noch alles covern können zwischen hier und Rot. Was bei ihm funktioniert.
Musst du das Vloggen wieder anfangen, Fred?
Muss ich, genau. Muss ich Jabber die Kamera in die Hand drücken?
Das ist eine gute Idee.
Männer, wir haben noch 5 Minuten Zeit, bevor Nick und ich die Werbung einsprechen müssen. Ganz kurz noch, T100, einer meiner neuen Favoriten im Triathlon, Matt Hauser. Einfach auch wegen seines absoluten Pornoschnauzers. Ich finde, Fred, wenn du jetzt Jana so lange nicht siehst, wäre das auch die Chance, dass du mal so richtig, richtig schön Pornobalken, der auch hervorragend zu den Ketten auf dem Track passt. Weil ich glaube, wenn du dir das vorstellst,
und zu den Spikes.
Drei ja. Ketten,
und noch ein neues
Spikes,
Tattoo dann aber.
Nee, das dauert ja wieder Recovery-Zeit.
Ach ja,
aber
stimmt,
jetzt ist doch, das wäre doch jetzt einfach die perfekte Gelegenheit, um so einen richtig schönen, schmalen Schnurriss zu haben.
Also aber Mallet Hauser, will ich auf jeden Fall wieder. Mallet lasse ich mir auf jeden Fall wieder wachsen. Weil den
ja, das muss auch sein. Das muss auch sein. Aber ganz kurzer Ausblick. T100, Mika, Matt Hauser und Hayden Wild und Jonas. Muss natürlich seinem Ruf auch wieder alle Ehre werden. Hat auch schon wieder richtige Kampfansagen gemacht, dass sie den Druck beim Schwimmen hochhalten werden. Eine Woche nach Texas. Der Typ ist einfach wirklich cool. Wie siehst du das? Wer ist da dein Favorit, beziehungsweise hat Matt Hauser und auch Mika, haben sie die Chance, Hayden Wild ans Bein zu pinkeln?
Ja, ich denke. Also ich kann es irgendwie auch, so Matt Hauser ist natürlich schwierig einzuschätzen, das kann natürlich irgendwie in beide Richtungen funktionieren, also entweder ist auch so wie Hayden Wild, der geht auf die Mitteldistanz und performt direkt richtig krass, oder es fehlt halt einfach auf dem Rad noch diese Gewöhnung mit TT, Position und so weiter, wobei dafür Singapur halt natürlich dankbar ist, weil da brauchst du halt am Ende des Tages 20% weniger Leistung, weil du halt einfach eher gegen die Hitze kämpfst. Also ich glaube, wenn Matt Hauser irgendwo direkt richtig gut performt, dann wahrscheinlich in Singapur. Und ja, Mika wird sicher auch richtig fit sein, da bin ich auch mal gespannt. Wobei Singapur die letzten Jahre war jetzt auch immer nicht so Mikas, also er war schon auch immer gut, aber jetzt nicht so ganz vorne mit dabei. Ich glaube, Mika kommt dann auch eher so in der Saison, so gegen Sommer, dann wird der noch mal besser. Und ja, Hayden Wild, der wird sicher auch nach Geelong nochmal hart gearbeitet haben, weil er war wahrscheinlich nicht happy.
Das also, glaube ich auch. Ich glaube, deswegen wird Hayden es auch machen. Ich glaube, der ist
ja
richtig
genau
angespitzt.
Ich glaube auch, aber ich denke schon, dass Matt Hauser da so ein Podium auch direkt machen kann. Aber Singapur ist wirklich so ein Rennen, da kann dann auch wieder irgendjemand gewinnen, mit dem er gar nicht gerechnet hat. Also es ist, wenn irgendwo dann in Singapur, das ist wirklich so, das ist kein Rennen, wo man einfach ganz irgendwie die Startliste durchgeht und man nimmt 1, 2, 3 als seine Podiumtipps.
Aber so nach den letzten Jahren bist du relativ froh, dass du dir das Ganze von außen angucken kannst, oder?
Ja, also Singapur war schon, Singapur fand ich schon immer eins der coolsten Rennen so von der Klassenfahrt, weil die Stadt ist mega, mega cool. Singapur feiere ich richtig, also ist richtig cool da. Und auch so das Rennen an sich fand ich immer cool, auch wenn es halt einfach eher so mit der Hitze und so, ja, einfach nochmal ein anderes hartes Ding ist und dann ja auch immer so früh in der Saison, es war immer nichts für mich, aber so an sich alles draußen rum, das vermisse ich schon immer noch bei T100.
Ja, geil, da sieht man's, finde ich super, super spannend, weil das halt einfach auch ja für viele nicht greifbar ist, was ist die Faszination T100 und das ist ja genau das, was wir auch oft sagen, dass einfach, glaube ich, dieser Klassenfahrtcharakter und so dieses beim Inner Circle dabei zu sein, das klingt jetzt sehr elitär und sehr blöd, aber ein bisschen ist es, glaube ich, so, das ist dann schon richtig Spaß und ich glaube, das, ja, finde ich cool, dass du das auch so sagst, dass du das dann doch irgendwie vermisst, wobei Singapur ja jetzt eine Strecke ist, die dir nicht so liegt wie Walchsee, also ich glaube, das ist...
Ja, ich finde an sich, bei T100 musst du auch vorne mit dabei sein oder zumindest im Rennen im Rennen vorne mit dabei sein, mindestens bis zum Laufen, dass es halt auch irgendwie Spaß macht. Weil dadurch, dass halt irgendwie nur 20 Athleten sind, kassierst du da dann immer relativ schnell richtig viel, weil halt da dann auch die Dichte fehlt. Und wenn du halt mal vorne weg bist und dann diese Grunddynamik nicht mehr hast, dann bist du auch direkt ganz weg. Und dann macht es wirklich gar keinen Spaß mehr, leider. So wie man es bei mir letztes Jahr gesehen hat.
So, Männer, das Internet zickt dir auch schon wieder. Das ist das Zeichen. Ich muss zum Aufbruch gehen, wie sagt man? Ich wollte gerade schon wieder ein falsches Sprichwort sagen, das verkneife ich mir jetzt. Ich muss nämlich natürlich morgen vor Mallorca 312 noch genug Carbs laden. Das heißt, ich brauche noch 10 Minuten für die Buffetfräse. Ich muss mir jetzt einmal den Teller ganz voll laden und dann wird das alles schön reingeschaufelt und dann wird hier morgen eine kleine Inselrunde gedreht.
Mit Startnummer 5373.
Exakt, hast du schon rausgefunden. Sehr gut. Fred ist vorbereitet. Steht auf
deinem Arm. Ach so.
Dein Armband.
Oh, scheiße. Ich dachte gerade, jetzt hat das mich echt gekriegt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut.
Tracker ja. Schon vorbereitet.
Ja, genau. Ich dachte, Fred hat schon die App runtergeladen, den Tracker vorbereitet und schon dreimal aktualisiert, aber nein. Steht am Teilnehmerarmband.
Nicky Boy will sich hinter Miguel Indo reinhängen, weil er den besten.
Das ist mein. Ich hoffe, ich sehe ihn.
Cool, Fred, ja. Mega, mega spannend.
Oder Jan Ulrich. Vielleicht schnappe ich mir auch Ulrich hinterher.
Deine Insights zu hören. Also, ich finde, das war.
Oder Fares.
Wenn er besten, ja.
Am besten, du hast ihn gesehen und er startet.
Am besten in der Reihenfolge. Also dann wie so ein Vierer, vorne Miguel Indo rein, dahinter Nick, dahinter Ulle, dahinter Fares. Auf seinem Dönertier. Nee, das wird immer wie die Orgelpfeifen. Also es muss schon immer so angeordnet sein, dass es auch vom Windschatten her perfekt ist. Und ich glaube auch tatsächlich, die Position hinter Miguel ist am allerbesten. Du musst dann halt nur tierisch aufpassen, wenn dann Fares aus der Führung geht und Miguel Indo reingeht. Dann wird es, glaube ich, richtig, richtig hart. Aber das wäre natürlich so eine Konstellation. Und Sepp Breuer ist ja auch am Start, oder?
Ja, ja, aber der fährt den ersten Berg ran und ist dann weg. Also Jungs, nach dem Rennen, ne, da fahren wir schon noch eine Runde aus. Den 400er machen wir voll, oder? Also er wollte unbedingt cool. Den 400er voll machen, ja. Fred, vielen Dank. Sehr spannende Insights. Ja,
danke, Jungs.
Auf jeden Fall
gutes Training.
In der Höhe. Genau. Bleib
viel Spaß.
Bleib vor allem gesund. Genau. Gesund nach den Erfahrungen der letzten Monate. Und dann glaube ich, ist es Roh 2.0. Du hast es gesagt. Es ist lange her, dass du dich mal auf dem Rennen wieder so on point vorbereitet. Wenn man das Ganze zusammenfasst, war es, glaube ich, wirklich rot letztes Jahr. Thun war auch so ein bisschen nachgeschoben und dann kam der Sturz. Insofern. Ja. Heißt es quasi, würde ich sagen, in Rot dann wahrscheinlich beat your bib. Wenn du nach der Vorjahresplatzierung bewertet wirst. Das wäre dann ja
ich
schon.
Ich kann mir bei den Feldern auch gut vorstellen, dass ich auf einmal bib 15 habe oder so.
Naja, dann wird wenigstens das Ziel einfacher.
Nee. Ich finde, die in den Top 10, die am Start sind vom Vorjahr, die müssen auch die Nummer bekommen, die sie sich im Vorjahr erarbeitet haben.
Ja, wobei so ein Blumenfeld, der würde jetzt nicht eine bib 7 bekommen.
Nee, oder? Aber Strati ist wahrscheinlich nicht am Start, dann kriegt er halt die 4. Das wäre doch okay, denke ich.
Ja.
Nee, 3, Entschuldigung. Oh, Strati, shame on me. Strati, das tut mir jetzt wirklich leid. Vierter war natürlich Vincent Lewis. Seine Platzierung.
Dann kriegt er die 3 wahrscheinlich.
Der Typ wird wahrscheinlich auch Vierter in Kona. Das wäre doch geil. Macht er 3 Langdistanzen.
Von der Leistung her immer besser. Aber.
Das wäre doch cool. Vierter in Rot, Vierter in Texas und dann Vierter auf Hawaii. Stetige Entwicklung. Nee, cool. Also bleibt vor allem gesund, grüßt den Scheppe und sorgt dafür, dass ihr irgendwie ein bisschen. Ihr müsst noch einen Filmer einfliegen lassen, führt keinen Weg dran vorbei.
Bewerbung an fred@fredfunk.
Männer, schönes Wochenende. Nicky Boy, dir ganz viel Spaß morgen.
Danke.
Viel Spaß,
bei der Inselrunde.
Werde ich haben,
dir,
das ist das Hauptziel.
Fred heute beim Trainingstag.
Vorsichtig in der Abfahrt.
Und beim Long
nicht nur in der Abfahrt, überall. Das ist, also zwei Ziele, Spaß haben und nicht stürzen. Das ist das Allerwichtigste.
Das ist gut.
Super. Männer,
geil.
Tschüss,
Männer,
Wochenende.
Vielen Dank. Ciao.
Hey, liebe HörerInnen, an dieser Stelle ein kleiner Tipp von mir. ist was, Doc, aber bitte nicht irgendwas. Ich fütter meinen Hund Ticker liebevoll, aber vor allem 100% ausgewogen und gesund mit den Produkten von Hill's Science Plan. Ich sag mir immer, Wissenschaft kann mehr und Hill's erforscht schließlich schon seit über 75 Jahren das Thema Tiernahrung wissenschaftlich und unterstützt mit den gewonnenen Erkenntnissen ein langes und gesundes Tierleben. Und deshalb werden sie ja auch von TierärztInnen empfohlen. Mir ist bei Ticker vor allem das Thema Verdauung wichtig. Gesundheit fängt ja schon im Magen-Darm-Trakt an und ausgewählte Trockenfuttersorten von Hill's Science Plan enthalten die Active Biome Plus Multi-Benefit Technology, die das natürliche Mikrobiom deines Haustiers unterstützt. Wenn du es auch mal testen willst, geh auf www.tierarzt24.de. Mit dem Code HILLS20 bekommst du 20% Rabatt und das ohne Mindestbestellwert.